Das Thema heute soll sein die Hochschulreformen, die aktuellen Veränderungen im Hochschulbereich unter dem Titel von wegen Wissensgesellschaft. Der polemische Titel wird sich, glaube ich, gleich am Anfang klären. An den Hochschulen wird zurzeit viel reformiert, heftig reformiert. Alte Rechte werden abgeschafft, neue eingerichtet. Das betrifft alle Bereiche. Das betrifft die Studiengänge, die Studienabschlüsse. Das betrifft die Lehrenden und die Studierenden. Das betrifft die Finanzierung der Hochschule. All das passiert nicht deswegen, weil sich Professoren oder Studenten über ihre Wissenschaft und Ausbildung beschwert hätten, sondern die Veränderung geht aus von der Politik, die meint, dass die deutschen Hochschulen dringend reformiert gehören. Und ich will anfangen mit zwei Zitaten der maßgeblichen Politiker, die Auskunft darüber geben, was sie an den Hochschulen und warum ändern wollen. Das eine ist aus der Regierungserklärung von Schröder am Anfang dieses Jahres. Und da hat er Folgendes gesagt: Das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft, die Chance, in Deutschland Wohlstand zu erhalten und wo immer es geht zu mehren, hängt von unseren Fähigkeiten ab, Geld zu mobilisieren, um in die Zukunft zu investieren. Wenn man sich die Situation in Europa anschaut, stellt man fest, dass Deutschland, was die Forschungs- und Entwicklungsausgaben angeht, besser ist als der Durchschnitt, besser ist als die großen Industrienationen, mit denen wir in erster Linie zu konkurrieren haben. Aber deutlich schlechter als zum Beispiel die Skandinavier. Es ist völlig klar, wenn wir oben bleiben wollen, wenn wir Spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, dann müssen wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir müssen es jetzt tun, wir können es nicht auf die lange Bank schieben. Ich will noch ein zweites Zitat anfügen, mehr werden dann auch heute nicht kommen, von der Bildungsministerin, die ihre Reform wie folgt begründet: Bildung und Forschung sind von strategischer Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Vernetzung von Forschung und Gesellschaft zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein innovatives Klima und hohe Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts der immer größeren Bedeutung, die wissenschaftliche Erkenntnisse für unser Leben, die Kultur, die Wirtschaft und das soziale System zukommt, wird es umso dringlicher, dass sich die Hochschulen dem aus der zunehmenden Globalisierung resultierenden Veränderungsbedarf stellen, die sich damit bietenden Chancen nutzen und den notwendigen Reformprozess aktiv gestalten. Also, von der Wissenschaft hängt unsere Zukunft ab. Warum? Die Auskunft ist eindeutig. Wir brauchen mehr Wissen. Wir brauchen mehr Studenten, bessere Studenten, qualifiziertere Arbeitskräfte. All das braucht man wegen der Konkurrenzfähigkeit des Standorts und als Potenz für die Nation. Das ist schon mal eine erste Auskunft über die Wissensgesellschaft. Auch eine erste Antwort zu dem Titel von wegen Wissensgesellschaft. Es wird gleich gesagt, das Wissen, das wir brauchen, ist nicht gedacht, ich mache es mal mit dieser Opposition, als Mittel der Leute. Es ist nicht gedacht, wir brauchen mehr Wissen, damit sich diejenigen, die mit Wissen zu tun haben, oder alle, eben in der Welt auskennen, Bescheid wissen über die Welt. Es ist auch nicht gesagt, erst recht nicht gesagt, wir brauchen mehr Wissen, um die Welt praktisch zu beherrschen und den Interessen gemäß einzurichten. Und es ist noch nicht mal darin ausgedrückt, selbst wenn es nicht für die Leute ist, dass sie mehr Wissen haben, dass wenigstens das Wissen dafür da zu sein hätte, dass sie mit mehr und besseren Gebrauchswerten, die das Leben erleichtern, ausgestattet werden, die Wissenschaft es dazu bringt und dafür das Wissen da zu sein hat. Nein, das Wissen ist von vornherein als Mittel des Standorts und der Potenzen der Nation ins Auge gefasst. Wir müssen spitze sein, damit wir in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, Globalisierung ist da ein Stichwort, spitze sind, führend sind oder wieder führend werden. Es geht mir also bei dem Vortrag jetzt gar nicht darum, nachzuweisen, das muss man gar nicht nachweisen, was der Zweck, das Anliegen dieser Hochschulreform ist. Es geht darum, Wissenschaft und Ausbildung als Mittel der Standortkonkurrenz zu effektivieren. Das ist angekündigt in den beiden Zitaten. Worum es mir jetzt heute geht, ist darzustellen, welche Rolle das Wissen und die Ausbildung darin spielen sollen. Ich kann es auch sagen, es stand auch in der Ankündigung drin, ich will ein Licht werfen auf die schäbige Rolle, die das Wissen in dieser Gesellschaft spielt, das Wissen, das als Mittel des Standorts und der Potenzen der Nation ins Auge gefasst ist. Und ich will das in mehreren Schritten machen und an mehreren Beispielen machen, nämlich ich will in einem ersten Schritt etwas sagen, was heißt es, eine Wissenschaft und Ausbildung zu mobilisieren für den Standort? Wodurch genau ist sie eigentlich diese Potenz, als die sie von den Machern, den Standortverwaltern, ins Auge gefasst wird? Ich will in einem zweiten Schritt dann über das Programm, das Spitzenforschung jetzt heißt, Exzellenz braucht es in Deutschland an den Hochschulen, darüber im zweiten Teil reden und dann in einem dritten Teil über das Schlagwort, wir brauchen mehr Markt und Wettbewerb auch im Hochschulbereich. Um dann in einem vierten Punkt zur Ausbildung was zu sagen, etwas zu sagen, was heißt es, wenn jetzt an den Hochschulen neue Studiengänge und Abschlüsse, Bachelor und Master eingeführt werden, warum wird das gemacht? Studiengebühren ebenfalls. Das ist im Groben die Gliederung von dem, was ich heute behandeln will. Wir können es so machen, das ist ja ein übersichtlicher Rahmen, wenn es Fragen zu den einzelnen Punkten gibt oder Einwände auch gibt, wenn man mit der Analyse, die ich vortrage, nicht einverstanden ist, dann kann man sich melden und wir können in ein Gespräch kommen. Ansonsten kann man sich es auch anhören und ich ziele mal darauf, dass man zum Schluss auch genügend Zeit hat zum Diskutieren. Also zum ersten Punkt. Mobilisierung einer Wissenschaft, die für das Kapital nur schafft, mal als Überschrift. In den Zitaten ist gesagt worden, von den Fortschritten ist ausgesprochen worden, von den Fortschritten in Forschung und Technologie, in Wissen und Bildung erwartet sich der Staat den zukünftigen Erfolg auf dem Weltmarkt. Und zwar noch ganz anders als von dem anderen großen Reformprojekt, das in Deutschland mit Erfolg durchgezogen wurde. Damit meine ich die Sozialreformen der Agenda 2010. Interessant ist übrigens, bezeichnend auch, dass das Programm zur Spitzenforschung ein Bestandteil dieser Agenda 2010 ist. Während die Sozialreformen, also das Programm mehr arbeiten für weniger Geld, Sozialstaat billiger gestalten, Verarmung, als alternativloses Programm einerseits ins Auge gefasst ist, so erwarten sich andererseits diejenigen, die das veranstalten, nicht den großen Durchbruch in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, wenn die anderen Konkurrenten, Osteuropa ist da ins Auge gefasst, Südostasien, dieselben Rezepte anwenden und es klar ist, in einer Billiglohnkonkurrenz wird man nicht den großen Durchbruch erzielen können. Es muss sein, aber dass darüber Deutschland auf dem Weltmarkt so vorankommt, das erwarten die Standortverwalter nicht. Umgekehrt von Forschung und Entwicklung, von Naturwissenschaft, von Wissenschaft erwarten sie sich mehr Sie fassen es ins Auge als einen positiven Hebel für die Behauptung ihrer Position auf dem Weltmarkt, auch für vielleicht Durchbrüche, dass man auf Dauer, wie Sie es ausdrücken, Spitze ist. Wodurch eigentlich? Durch zweierlei. Sie sagen, wir brauchen Produkte und wir brauchen Produktionsverfahren hier in Deutschland, die Spitze sind. Bei den Produkten, wenn Sie an Produkte denken, die Standortverwalter, wenn Sie sagen, wir brauchen ein innovatives Klima in Deutschland, dann sind diese neuen Produkte gleich ins Auge gefasst von den Standortverwaltern. Nicht als, das sind neue Gebrauchswerte, die für jedermann da zu sein haben, sondern sind ins Auge gefasst, wir brauchen neue Waren, die, über die andere Nationen nicht verfügen, sodass die Unternehmen, die sie auf den Markt bringen, im Wettbewerb auf dem Weltmarkt konkurrenzlos sind. Das sind Produkte, mit denen kann man Zahlungsfähigkeit auf dem Weltmarkt abschöpfen. Es gibt dafür keine Konkurrenz. Und dann sind diese Produkte ein wunderbarer extra Gewinnbringer. Das ist die eine Idee dabei. Also bei Produkten müssen wir mit neuen Produkten, konkurrenzlosen, auf dem Weltmarkt auftreten. Das zweite, Produktionsverfahren. Auch da, wieder als Opposition vorgetragen, ist selbstverständlich, wenn die Standortverwalter von neuen Produktionsverfahren, besseren, die wir brauchen, reden, dass sie dabei nicht im Auge haben und die nie geplant sind dafür, zu sagen, neue Produktionsverfahren mit weniger Arbeit, die Produkte herzustellen, das erleichtert jedem die Arbeit. Auch da ist klar, neue Produktionsverfahren brauchen wir, damit die Unternehmen, die diese anwenden, billiger, kostengünstiger produzieren können und trotzdem auf dem Weltmarkt zu Preisen, die konkurrenzfähig sind, verkaufen können und einen ordentlichen Gewinn einstreichen. Und dass diese Kostensenkung nicht eine Wirkung von naturwissenschaftlichen Innovationen, chemischer oder physikalischer Eigenschaften ist, sondern der ökonomischen Anwendung dieser Maschinerie, dieser neuen Produktionsverfahren entspringt, nämlich der Anwendung, dass man sagt, diese neue Produktionsverfahren müssen mehr bezahlte Arbeit, Lohnkosten einsparen, als sie selbst kosten und darüber den ökonomischen Effekt der Gewinnsteigerung bringen. Das ist darin eingeschlossen. Also beide Geschichten, wir brauchen mehr Forschung und mehr Entwicklung, ist gedacht als Mittel, wir brauchen Produkte und Produktionsverfahren, Waren, Geschäftsbringer, die einen Vorsprung darstellen, über die wir exklusiv verfügen und darüber sie als Gewinnbringer für die Unternehmen wirken. Und was für die Konkurrenz der Kapitale gilt, gilt für die Konkurrenz zwischen den Nationen erst recht. Also alles, das wirft übrigens auch ein bezeichnendes Licht auf das Wissen, dass der absolute Vorsprung, also dass man einfach neue Verfahren und neue Produkte entwickelt, für sich überhaupt nichts wert ist, wenn es nicht auch ein relativer Vorsprung ist. Also wenn man nicht darin den anderen Nationen voraus ist und die Anstrengungen, die die unternehmen, die gleichartigen Anstrengungen zur Wirkungslosigkeit verdammt. Also Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und die entsprechenden Produkte und Produktionsverfahren sind von vornherein als exklusives Kampfmittel gegen andere Standorte und auf Kosten anderer Standorte ins Auge gefasst. Und die Nationen kennen ja auch und die Standortverwalter hier auch aus der Geschichte des Weltmarkts etliche Erfolgsstorys, wo nämlich in den Nationen, die eine neue Technologie entwickelt haben, auf Dauer erstmal einen Vorsprung garantiert wurde. Also von der Dampfmaschine in England über die Chemieindustrie in Deutschland bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnik in den USA. All solche Technologien haben den Standorten einen exklusiven Vorteil in der Weltmarktkonkurrenz garantiert, bis dann letztendlich die Anstrengungen der anderen Standorte diesen Vorsprung nivelliert haben, was nur umgekehrt erst recht der Stachel ist, umso schärfer auf Forschung und Entwicklung zu setzen und einen neuen Vorsprung herauszuarbeiten. Also es geht, um es mal so zu sagen, darum, dass man kontinuierlich, und das ist das Programm, das angekündigt ist, wenn man von Spitzenforschung redet, wenn man sagt, wir müssen garantieren, dass wir in Zukunft Spitze sind und bleiben, ist ein Programm angekündigt, das sagt, wir müssen auf Dauer kontinuierlich über die Fähigkeit verfügen, Wissensvorsprünge vor anderen Standorten zu produzieren. Und an dem Punkt setzt jetzt eine Selbstkritik in Deutschland ein. Eine Selbstkritik, die diesen am Anfang vorgelesenen Zitaten zugrunde liegt. Nämlich die Diagnose in Deutschland, diesem Maßstab genügen wir nicht mehr. Dazu brauchen sich übrigens Schröder und Bullmann, demnächst werden es andere sein, aber die werden auch nicht anders denken, überhaupt nicht mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Die müssen keinen Forschungsbericht lesen und die müssen auch keine Studienordnung lesen, um nachzuschauen, wie es an deutschen Hochschulen ausgeht. Die gucken einfach auf das Wachstum am Standort Deutschland. Die gucken einfach auf die Position, die Deutschland in der Welt, auf dem Weltmarkt einnimmt. Und dann ist ihnen klar, das Wissen und die Ausbildung hierzulande reicht nicht aus. Sie genügen nicht dem Maßstab, einen ordentlichen Vorsprung zu garantieren. Konsequenz daraus ist, war in den beiden Zitaten auch angekündigt, in den Stellungnahmen, die Politik, die Standortverwaltung muss mehr Geld bereitstellen für die Wissenschaft und Forschung. Und wir brauchen eine Methode hier, und die soll an den Hochschulen institutionalisiert werden, oder wie sagt man modern, implementiert werden, die auf Dauer den Vorsprung garantiert. Und das ist übrigens das Neue an dieser Reform, und das Wort dafür heißt Exzellenz und Spitzenforschung. Das war mal der erste Punkt, in dem ich darstellen wollte, es ist kein Geheimnis, das sagen Sie selbst. Was heißt es? Also was wollen Sie? Die Wissenschaft und Forschung als Mittel des Standorts mobilisieren. Ich habe jetzt versucht auszuführen oder ausgeführt, was heißt es für die Wissenschaft, als was ist sie ins Visier genommen? Jetzt soll die Wissenschaft Exzellenz leisten, nämlich eine Methode soll implementiert werden, die garantiert, dass auf Dauer in Deutschland Vorsprünge in der Wissenschaft erarbeitet werden. Das stellt sich übrigens, naja, das kann man nach der einen Seite dieser PR-mäßigen aufnehmen. Da heißt ja, diese ganze Exzellenzinitiative wird PR-mäßig oder wurde PR-mäßig von der Bundesregierung vorgestellt als Train up, Deutschland sucht die Spitzenuni, also dieses Lächerliche ein bisschen. Aber wenn man es nach dem Inhalt hernimmt, dann heißt es, wir brauchen, wie heißt es, strahlende Leuchttürme der Wissenschaft, die international maßstabsetzend sind, strahlen. Das ist das Programm. Diese Exzellenzinitiative, unter der die ganze Hochschulreform steht, kündigt als erstes an, das Programm, man muss Spitze von Breite unterscheiden. Man muss Exzellenz fördern und nicht Breite fördern. Wie unterscheidet jetzt eigentlich die Politik, zum Beispiel die Kultusministerin oder Wissenschaftsministerin oder der Schröder, Exzellenz von Masse, von Breite. Naja, erstens kann er das nicht entscheiden und zweitens will er es auch gar nicht, sondern reicht die Beantwortung der Frage, was ist eigentlich Exzellenz, die Deutschland voranbringt in Wissen und Forschung und was ist Breite, vernachlässigbarer Durchschnitt. Diese Beantwortung der Frage reicht er an die Wissenschaft selbst weiter. Die soll entscheiden, was ist exzellent und was ist Durchschnitt. Das ist, das will ich erstmal charakterisieren, einerseits sehr sachgerecht für einen Staat, dem es allein auf die Leistungen der Wissenschaft ankommt, nämlich eine Potenz für den Standort zu sein, der aber deswegen Wissenschaft und Forschung fördern muss. Also obwohl es ihm nur auf die Leistung von Forschung und Entwicklung für das Geschäft, für den geschäftlichen Erfolg, für die Durchsetzung des Standorts auf dem Weltmarkt ankommt, muss er erstmal tatsächlich Wissenschaft und Forschung getrennt davon fördern. Der Wissenschaft ihren Raum lassen, denn nur die Wissenschaftler können ja auch tatsächlich entscheiden und darüber befinden, was richtige und wegweisende Erkenntnisse sind. Was sind jetzt die Indikatoren? Was ist eigentlich exzellent? Welche Antwort kriegt der Staat darauf? Die erste Antwort, die er sich erhofft, ist zu sagen, was tragen eigentlich deutsche Wissenschaftler zum Fortschritt der Wissenschaft in der Welt bei? Und da lautet eine Diagnose zu wenig. Deutsche Forscher sind nicht exzellent, deutsche Wissenschaftler. Da wird verwiesen darauf, dass im vergangenen Jahrhundert deutsche Wissenschaftler noch massenhaft Nobelpreise abgesahnt haben, während in den letzten Jahren die Amerikaner alle Nobelpreise überwiegend einheimsen. Es wird darauf verwiesen, wo publizieren eigentlich deutsche Wissenschaftler? Wie oft werden sie zitiert? Exzellent ist nur der, der in englischsprachigen Fachzeitschriften Nature oder Science publiziert. Dann verweisen deutsche Wissenschaftler drauf und sagen, ja, wir veröffentlichen ja auch viel in Deutsch, da ist ja logisch, dass wir nicht so viel zitiert werden. Dann ist die Antwort, ja, das zeigt ja, ihr seid zu provinziell, dass ihr nicht in Englisch schreibt. Also auch wieder ein Urteil über, wie steht es um die deutsche Wissenschaft. Bezeichnend, also auf das will ich hinweisen, ist, dass man dem Echo, wie stehen deutsche Wissenschaftler in der Scientific Community weltweit da, dem Echo der Anerkennung, die sie dort spielen, einen Hinweis auf die Sache entnimmt und sagt, naja, wenn deutsche Wissenschaftler weltweit weder bei Nobelpreisen noch wo sie veröffentlichen noch wie oft sie zitiert werden, so schlecht dastehen, dann wirft das doch ein Licht auf die Sache, nämlich dass es mit der deutschen Forschung wirklich schlecht aussieht. Das ist ein Quid pro quo, eine Verwechslung, weil es ist erstmal das Echo, das man in, oder die Anerkennung, die man in der internationalen Wissenschaftlergemeinde hat, aber daraus wird rückgeschlossen, so steht es um die Wissenschaft. Und die erste Auskunft ist, man muss dafür sorgen, das ist übrigens auch für den Staat das erste Kriterium, noch ein sehr abstraktes Kriterium, für wann ist die Wissenschaft für ihn nützlich? Wann leistet sie ihren Dienst für die Nation? Ja, dann, wenn die Wissenschaftler, die Deutschen, in der Welt der Wissenschaft spitze sind. Naja, das Kriterium wird gleich handfester. Die zweite Antwort auf die Frage, was macht eigentlich Exzellenz aus, ist natürlich das Kriterium der Praxisrelevanz. Nämlich, welche möglichen geschäftlichen Anwendungen aktueller Art oder zukünftiger Art sind eigentlich mit der Forschung verbunden. Das fängt schon bei den Nobelpreisen an. die werden ja nicht deswegen als Kriterium der Exzellenz geschätzt, weil sie für die Nation Ehre einlegen, sondern schon wegen der Anwendungen, die auch damit verbunden sind. Also wenn man sich die letzten drei, jetzt meine ich natürlich nicht den Literaturnobelpreis für Harold Pinter oder so, sondern die medizinische, physikalische, chemische Abteilung, wenn man sich die drei Nobelpreise, die jetzt verteilt wurden, anschaut, dann sieht man, das Lob für den medizinischen war, für die Behandlung von Magengeschwüren Wegweisendes geleistet. Bei der Chemie ein entscheidendes Verfahren für die billigere und effektivere Synthese von Kunststoffen waren es, glaube ich. Bei der Physik, da war ja auch ein Deutscher beteiligt, entscheidende Verfahren bei der Bestimmung, genaueren Bestimmung der Zeit, wichtig für die Satellitennavigation. Also man merkt schon, Spitze der Forschung, ja deswegen wichtig, weil damit mögliche zukünftige Geschäftsfelder eröffnet werden und die Nation, die über solche Forscher verfügt, verfügt eben auch über einen Vorsprung bei der Entwicklung solcher Geschäftsfelder. Also exzellent, das ist das zweite Kriterium, ist Wissen dann und Wissenschaft dann, Forschung dann, wenn sie gut fürs Geschäft ist. Und der unbestechlichste Faktor oder Indikator für Exzellenz ist natürlich dann gegeben, wenn sich Geschäftsleute finden, die Forschung finanzieren. Weil kein Geschäftsmann hat Geld übrig, wenn es ihm nicht etwas bringt. Und das ist natürlich dann für den Staat der unbestechlichste Indikator dafür, dass die Wissenschaft nützlich ist. Dann nämlich ist sie nützlich, wenn sie einen Geldgeber findet, der die Forschung finanziert. Wenn dieses Kriterium der Exzellenz mal als das Maßgebliche, wir müssen in der Wissenschaft Fortschritt, Vorsprung garantieren, Vorsprung darüber, dass wir in der Wissenschaft führend sind und dass exzellent das ist, was geschäftsnützlich ist, aktuell oder potenziell, dann verallgemeinert sich das, was ich jetzt für Naturwissenschaft und Technologie beschrieben habe, auf alle Felder der Wissenschaft. Das ist die Erfahrung, die man auch hier jetzt macht. Exzellent müssen nicht nur die Naturwissenschaftler und die Technologen sein, exzellent müssen alle Bereiche der Wissenschaft sein. Also auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften soll Exzellenz in Zukunft der Maßstab sein. Klasse muss da gefördert werden statt Masse. Das mag dann in manchen Abteilungen heißen, in Zukunft brauchen wir weniger Altertumswissenschaftler. Aber die, die wir uns leisten, die müssen wirklich weltweit spitze und anerkannt sein. Das kann auch in anderen Bereichen heißen. In Zukunft brauchen wir aber mehr Islamforscher, schon allein wegen des Clash of Cultures und der terroristischen Bedrohung. Aber auch die müssen weltweit in der Scientific Community führend sein. Der Staat will auch in dem Bereich Experten haben, die international ausgewiesen und anerkannt sind. Denn als solche Experten nimmt er sie ja auch ins Visier, nämlich zur Untermauerung weltpolitischer Ansprüche, die er in aller Welt anwendet. Was meine ich damit? Da meine ich den Sachverhalt. Es gibt doch lauter Juristen, die in die ehemaligen Staaten der Sowjetunion geschickt werden zum Aufbau des Rechtswesens dort. Der Staat will auch Experten haben, und zwar international ausgewiesene Experten, nämlich so sind sie nur sein Mittel, die zum Beispiel als Volkswirte dann afrikanischen Staaten Good Governance beibringen. Und wenn es um Konferenzen über Einwanderung in Europa geht, dann will er mit seinen Migrationswissenschaftlern dort auch vor Ort sein. Also der Staat macht in der Hinsicht keinen Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Technologie mit ihrem Nutzen für das Kapital und sein Geschäft und den Gesellschaftswissenschaftlern, die mit ihrem falschen Wissen durch Ideologieproduktion, nämlich für Orientierung bei den Staatsbürgern zu sorgen und Erfolgsstrategien für Konkurrenzsubjekte zu entwickeln, ihm behilflich sind. Für ihn ist alles instrumentelles Wissen und dieses soll von Wissenschaftlern erarbeitet werden, die sich eindeutig vor dem Kriterium Exzellenz als Spitzenforschung und Spitzenwissenschaft erwiesen hat. Das waren die Ausführungen, die ich sagen wollte zur Exzellenz, dem Schlagwort, wir brauchen mehr Spitzenforschung. Das, was jetzt sehr im Mittelpunkt der Reformen steht, nämlich zu sagen, mehr Markt, mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb an den Hochschulen, ist dabei von den verantwortlichen Politikern gleich ins Auge gefasst als, das sind die geeigneten ökonomischen Instrumentarien, um Exzellenz durchzusetzen. Also den Imperativ, deutsche Wissenschaft muss exzellent sein, strahlende Leuchttürme in der Welt der Scientific Community. Diesen Imperativ als Sachzwang zu institutionalisieren, dafür steht Markt und Konkurrenz. Also nur, dass man das Material dafür hat, das ist das, was jeder kennt, der jetzt an den Hochschulen zugange ist. Also wir brauchen mehr Wettbewerb, es muss eine Leistungsorientierung geben, es muss eine Evaluation geben in Forschung und Lehre, es muss eine Leistungsbezahlung geben für Professoren, es muss Studiengebühren als Motivation für Studierende geben, es muss Akkreditierung von Studiengängen geben, wir müssen wettbewerbsfähige Studiengänge haben auf dem globalen Bildungsmarkt. Das sind die Stichworte. Und das Oberstichwort ist, wir brauchen mehr Markt und mehr Wettbewerb für alle Bereiche der Hochschulen. Was heißt das jetzt? Nach der einen Seite, die Fanatiker der Marktwirtschaft, die sehen sich bestätigt und sagen, endlich geht es auch an den Hochschulen so zu wie in Unternehmen. Endlich gibt es einen Geldzwang und endlich muss wirklich Leistung erbracht werden. Die Kritiker, also die sagen, Bildung darf doch keine Ware werden. Die teilen auch die Diagnose und sagen, ja, an Hochschulen wird es jetzt immer mehr so, praktisch so wie im Unternehmen. Nur bei dem hohen Gut Bildung darf das doch nicht sein. Ich will erstmal sagen, beide haben nicht recht. Nach wie vor ist es so, dass der Staat die Hochschulen finanziert, und dass er sie getrennt von der ökonomischen Konkurrenz organisiert. Es ist nicht so, dass Hochschulen, dass Forschung, Wissenschaft und Ausbildung jetzt ein Geschäft werden. Nach wie vor, Staat finanziert sie, Staat organisiert sie als getrennte Sphäre. Und das ist auch erstmal sachgerecht. Sachgerecht meine ich nicht, es ist gut, sondern es liegt in der Logik der Sache. Nämlich, kein Unternehmer, da will ich noch ein paar Worte dazu sagen, kein Unternehmer würde forschen, er braucht, darauf habe ich hingewiesen, er ist angewiesen für sein Geschäft, für sein Gewinnmachen, auf Naturwissenschaft und Technologie. Das sind Potenzen, genauso wie die Benutzung der Arbeitskraft. es ist ja ein Mittel, die Arbeitskraft effektiver zu benutzen. Also es ist eine Potenz des Kapitals, aber kein Kapitalist, kein Unternehmer würde für die Erforschung der Natur Geld ausgeben. Das ist ja ein Risiko. Er weiß nicht, ob es ihm was bringt. Und er unterstützt ja selbst die anwendungsnahe Forschung nur dann und insofern, als damit Patente verbunden sind, die ihm die exklusive Nutzung gewähren. Also sagt der Staat, damit diese Produktionsweise, die auf der Anwendung von Naturwissenschaft und Technologie beruht, vorwärts kommt, damit die Geschäftemacherei, die darauf basiert, vorwärts kommt, organisiere ich Forschung und Technologie staatlich getrennt von der Ökonomie. Und er bezahlt seine Wissenschaftler, er gründet seine Universitäten, er setzt sie übrigens auch anders als die sonstige Beamtenschaft frei von direkten Weisungen. Die sollen ganz, das ist die Freiheit der Wissenschaft, ihnen darf ins wissenschaftliche Geschäft keiner reinreden, sie sollen das Fach vorwärts bringen und auch nur sie können ja entscheiden, was ein Fortschritt für das Fach ist. Das ist die Maxime, mit der die Wissenschaft als getrennte Sphäre eingerichtet wird. Und darüber kommt dann das ganze Arsenal von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, von technologischen Anwendungen und von sozial- und geisteswissenschaftlichem Orientierungswissen und Erfolgsstrategien zustande, staatsbürgerliche Legitimationen eingeschlossen, aus denen sich dann die maßgeblichen Interessen in der Gesellschaft, die herrschenden Interessen, frei bedienen können. Also ist diese Trennung der Wissenschaft, auch der Ausbildung, darauf komme ich später zu sprechen, von der ökonomischen Konkurrenz, gerade die Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft die Unterordnung der Wissenschaft unter die herrschenden Interessen, die maßgeblichen Interessen von Geschäft und Nation organisiert ist. Also die Freiheit der Wissenschaft ist die Art und Weise, wie die Dienstbarkeit der Wissenschaft für Kapital und Staat organisiert ist. Wie die genau diese Sphäre, diese getrennte Sphäre organisiert ist, das ist allerdings eine Effektivitätsüberlegung des Staates. Jetzt komme ich zurück auf das, wo es heißt, mehr Markt und mehr Wettbewerb soll es geben. In der Vergangenheit, in den vergangenen 40 Jahren der Bundesrepublik, war der Staat der Auffassung, dass die Wissenschaft dann als diese getrennte Sphäre nützlich organisiert ist, ihm dienlich organisiert ist, wenn es dort anders als in der Wirtschaft zugeht. Wenn es also dort so zugeht, dass zum Beispiel die Besoldung der Professoren beamtenmäßig und nicht leistungsmäßig geregelt ist. Weil dann sind Professoren freigesetzt von Geldüberlegungen und können sich ganz ihrer Forschung und Lehre widmen. Die andere Überlegung, Studierende, Studenten, Gebührenfreiheit des Studiums war die Art und Weise zu sagen, damit sorgen wir, inklusive des BAföGs dann, für wachsende Studentenzahlen, weil wir mehr qualifiziertes, akademisch ausgebildetes Personal haben wollen. Und da war die Gebührenfreiheit des Studiums plus BAföG die für diesen Zweck adäquate Art und Weise der Organisation des Studiums. Und bei der Finanzierung der Hochschulen dito, da war die Überlegung, wenn wir als Kultusministerium den Hochschulen genau vorgeben, über wie viel Geld sie verfügen, dann planen wir eben gezielt die Entwicklung und den Ausbau der Hochschulen. Heutigen Tags ist die Politik zu der Auffassung gelangt, effektiv ist diese Sphäre nur dann, wenn es in ihr zugeht, wie in der Wirtschaft. Und das Wie in der Wirtschaft meint eigentlich nicht, es geht wirklich wie in der Wirtschaft zu, sondern spricht eine Ideologie des Marktes an, die sie wahrmachen wollen. Die Ideologie heißt, wenn mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Geldzwänge da sind, dann ist es effizienter und es gibt mehr Leistung. Das ist die Vorstellung. Die ist übrigens in beiden Seiten nicht zutreffend. Weder ist der Markt ein Effizienzinstrumentarium, sondern auf dem Markt geht es darum, dass Unternehmen um ihren Gewinn konkurrieren, gegen andere und auf Kosten anderer. Weswegen dann der Gewinn des einen Unternehmens mit Verlusten bei den anderen Unternehmen einhergeht. Also der Markt auf der einen Seite Überfluss und Gewinn bedeutet für die erfolgreichen Unternehmen und bei den anderen durchaus Vergeudung von Produktivkräften, Brachlegung von Unternehmen, auch von Arbeitskräften und Ähnlichem. Es ist auch nicht wahr für die andere Seite. In Zukunft werden Hochschulen Unternehmen. Nach wie vor sind Hochschulen nicht welche und werden es auch nicht, die Forschungsergebnisse und Studenten zwecks Gewinnproduktion für ihren Gewinn, für einen Gewinn hervorbringen. Und es ist auch nicht so, dass Hochschulen pleite gehen können. Also nach beiden Seiten trifft das nicht zu. Aber was zutrifft, wenn es heißt, wir installieren mehr Wettbewerb und mehr Konkurrenz und mehr Markt? Dann haben die Bildungsreformer und Bildungspolitiker Gefallen gefunden daran, dass auf dem Markt Zwänge, Geldzwänge regieren. Also der Zwangscharakter, der im Markt steckt. Man ist nämlich gezwungen, ums Geld zu konkurrieren, gegen andere und auf Kosten von anderen. Das wird tatsächlich mit den Reformen institutionalisiert. Also in Zukunft müssen Studierende mit Studiengebühren, komme ich später noch drauf, Hochschulen, Professoren ums Geld konkurrieren. Sie müssen bestrebt sein, einen Geldvorteil zu erwirtschaften und einen Geldverlust zu vermeiden. Das wird tatsächlich ins Werk gesetzt. Ich will das nochmal an einem Punkt illustrieren. Wir wollen nicht in die Einzelheiten gehen, aber bezeichnend ist das schon. Also mehr Markt und mehr Wettbewerb sind das Synonym dafür. Wir setzen auf den Zwangscharakter des Marktes, das heißt nämlich gegen und auf Kosten anderer muss ums Geld konkurriert werden. Und das sieht dann übrigens umgesetzt so aus. Hochschulen in Zukunft kriegen ein Globalbudget. Also nicht mehr Mittelzuweisung für Professoren, für Lehre und so weiter nach bestimmten Posten, sondern die kriegen ein Globalbudget und dann gibt es Kennzahlen. Die sehen in Hessen zum Beispiel so aus, wo ich lehre, dass die Studierenden veranschlagt sind mit Clusterpreisen, dann ist die billigsten sind die Wirtschaftswissenschaftler mit 3.000 Euro, Naturwissenschaftler mit 6.000 Euro. In der Regelstudienzeit ist da eine Zuweisung. Andere Kriterien sind, wie viel Drittmittel werden eingeworben. Auf jede 50 Cent Drittmittel gibt es 50 Cent vom Staat drauf. Ein drittes Kriterium ist, Frauenförderung, also eine Professorin angestellt statt einen Professor, gibt 30.000 Euro mehr. Also nicht für die Professorin, sondern für die Hochschule. Es wäre da noch was. Gut. Ungerecht wäre es dann für die anderen schon. Naja. Also wofür steht das? Das steht dafür. Also was eigentlich hat dieses Rechnungswesen, was da einführt, hat ja nichts mit einer geschäftlichen Kalkulation eines Unternehmers zu tun. Es hat eigentlich mehr was damit zu tun, naja, vielleicht die meisten kennen das nicht mehr, eigentlich wie früher eine realsozialistische Hebelökonomie funktioniert hat oder wie das Abrechnungswesen bei den Ärzten oder sowas funktioniert. Also man gibt bestimmte Kriterien vor, und zwar die Kriterien, Leistungskriterien, auf die der Staat Wert legt. Das sind kürzere Studienzeiten, deswegen Student in Regelstudienzeit. Das ist Einwerbung von mehr Drittmitteln in der Forschung, deswegen auf jeden eingeworbenen Euro noch ein Euro drauf. Und es hat dann auch politmoralische Kriterien wie die Frauenförderung. Und also das, wozu der Staat die Hochschulen bringen will, das richtet er als Geldstimulanzien ein. Und dann konkurrieren eben Hochschulen um das Budget, können Profil ausbilden, können sich überlegen, welche Fachbereiche schließen wir, welche bauen wir aus. De facto passiert also Folgendes, dass erstens die Mittelknappheit der Hochschulen zur eigenen Aufgabe der Hochschulen gemacht wird und die Konkurrenz der Hochschulen um die Mittel dazu führt, das passiert allerdings, dass sich die Hochschulen in Zukunft unterscheiden zwischen Spitzenhochschulen und der breiten Masse, also denjenigen, die es geschafft haben, sich mit mehr Mitteln auszustatten, deswegen die exzellenten Forscher, Professoren mehr Studiengebühren verlangen, also sich als sowas profilieren können, und der breiten Masse, also die Durchschnittshochschulen. Das wird in Zukunft schon stattfinden, als Resultat dieses Wettbewerbs, der eingerichtet ist. Das war der dritte Punkt, den ich ausführen wollte, nämlich der Imperativ von Exzellenz als Sachzwang institutionalisiert. Das passiert bei der laufenden Hochschulreform. Jetzt will ich auf den dritten Bereich eingehen, nämlich die Studienreform, also neue Studiengänge, Bachelor und Master. Auch hier ist das die Vorgabe, es braucht mehr Exzellenz. Das Interessante und Bezeichnende ist, Exzellenz in der Ausbildung, Spitze muss die Ausbildung sein, heißt nicht, der Nachwuchs, der Akademische, muss mehr wissen und darf länger studieren, sondern Exzellenz heißt da, weniger reicht auch. Und kürzer reicht auch. Also exzellent ist die Ausbildung dann, wenn sie auch hier Masse und Spitze scheidet. Und wenn sie ungefähr so läuft wie in den USA oder in den angelsächsischen Ländern, dort die beweisen nämlich für die hiesigen Bildungspolitiker, dass man Studierende auch kürzer, billiger und schneller ausbilden kann als hierzulande. Weil dort bekanntlich nach 6 Semestern Studierende schon mit einem berufsqualifizierenden Abschluss die Hochschulen verlassen. Also, Schluss draus heißt aus hiesiger Seite, wir vergeuden die teure Ressource Wissen durch zu lange Ausbildung. Und zweitens, wir produzieren wertlose Abschlüsse, wenn international nur Bachelor und Master anerkannt sind. Also der Blick ins Ausland kombiniert mit dem Diktum, weniger reicht auch, führt zu der Studienreform und der Einführung von neuen Studiengängen, also dem Ersatz von Diplom und Staatsexamen durch Bachelor und Master. Und der Bachelor ist definiert als der erste berufsqualifizierende Abschluss nach 6 Semestern. Anwendungsorientiert und praxisrelevant hat er zu sein. Und dazu will ich, was das heißt für die Ausbildung, will ich im Folgenden einiges sagen. Das Erste ist, der Bachelor unterstreicht mit seiner Maßgabe. Kürzer, praxisrelevant. Das Kriterium, was schon immer für die Ausbildung galt, nämlich die Brauchbarkeit für eine vorausgesetzte Berufspraxis. Also auch da wieder ein vernichtendes Urteil eigentlich. Nämlich, es wird gesagt, nicht die Wissenschaft, nicht das Wissen soll die gesellschaftliche Praxis bestimmen, soll entscheiden, wie die Praxis aussieht, sondern umgekehrt, alles Wissen hat sich daran zu messen und messen zu lassen, was es für die Tauglichkeit, für die Herstellung der Tauglichkeit, für eine vorausgesetzte Berufspraxis leistet. Daran hat es sich messen zu lassen. Und darüber kommt eine interessante Kategorie zustande, nämlich die Kategorie des Wissensballastes. Also das Postulat, die Ausbildung soll anwendungsorientiert sein und die Studienzeit soll um ein Viertel mindestens verkürzt werden, generell. Das führt zu einer Kategorie, die heißt Wissensballast. In unseren Diplom- und Staatsexamens, Studiengängen ist viel zu viel Wissensballast vorhanden. Das ist auch eine interessante Kategorie, weil erstens muss man sagen, Wissen kann man nie genug. Also was soll das mit dem Wissensballast? Andererseits, im Kapitalismus, für den qualifiziert wird, gibt es das offensichtlich schon, dass man zu viel weiß, dass da Wissen für unnötig befunden wird. Und diese Leitlinie zur Verkürzung der Studienzeit, die führt dann auch bei den Fächern zu schönen Resultaten. Ich will das mal exemplarisch und auch im Unterschied vorführen. Was heißt dieses Postulat Verkürzung der Studienzeit für die naturwissenschaftlichen Studiengänge und was heißt es für die geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge? Nämlich durchaus Unterschiedliches. Obwohl es im Ende aufs Gleiche wieder rausläuft. Bei den Naturwissenschaften muss man erstmal festhalten, dass das naturwissenschaftliche Wissen, Ressource und praxisrelevant dadurch ist, dass es die Natur korrekt erklärt. Und die Ausbildung ist insofern auch praxisrelevant, um das Wort zu benutzen, wenn sie der Logik des Faches folgt. Es hilft Professoren gar nichts, wenn sie ihre Seminare und Vorlesungen vorbereiten, sich bei den Betriebs- und Personalchefs der Unternehmen zu erkundigen, was die eigentlich wollen. Sondern da muss, damit die Ausbildung nützlich ist für die Praxis, schon Chemie, Physik oder von mir aus Informatik studiert werden und nicht BASF, SAP oder, wo werden Physiker angewendet, Airbus. Also das muss schon der Logik des Faches folgen. Die Vorgabe jetzt an die naturwissenschaftlichen Studiengänge, in Zukunft gibt es statt Diplom, Bachelor, ein Viertel kürzer und praxisrelevant soll der Abschluss sein, führt zwar einerseits dazu, dass die Frage, die immer steht, nämlich wie viel von dem naturwissenschaftlichen Wissen braucht man, damit die dann ihren Job als Ingenieur zum Beispiel machen, dass diese Frage radikalisiert wird und vielleicht das eine oder andere auch aus dem naturwissenschaftlichen Curriculum gestrichen wird. Auf der anderen Seite wird vieles für nicht verzichtbar erklärt und führt deswegen ganz simpel zu einer Verdichtung des Stoffes, der in derselben Zeit gelehrt und gelernt werden muss. Und diese Verschärfung der Konkurrenz, die dadurch herbeigeführt wird, wird durchaus auch als willkommenes Nebenprodukt geschätzt, weil wer sich in der Konkurrenz durchsetzt, in der Verschärften, der hat ja auch gezeigt, dass er eben sich durchgesetzt hat und tauglich ist. Also das ist mal die Sache für die Naturwissenschaft, was diese Vorgabe für die naturwissenschaftlichen Fächer bedeutet, die Vorgabe, das Studium zu verkürzen. Bei den Gesellschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil nützlich Ressource sind die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften darüber, dass ja, dort ein ganzes Arsenal von Theorien, von Methoden, von Lehrbüchern, von Sichtweisen vorliegt, und die Ausbildung ja auch nicht einer Logik des Faches folgt, sondern einer Vermittlung, einer Geisteshaltung, die vermittelt wird, nämlich dem verantwortlichen Nachdenken über alle möglichen Gegenstände von Staat, Recht, Moral bis hin zur Kunst. Und das Urteil, was es schon seit geraumer Zeit in Deutschland gibt, von Politikern, von Bildungspolitikern, nämlich das Urteil, da wird viel zu viel luxuriös problematisiert, statt dass Experten ausgebildet werden. Dort wird resoniert, anstatt Gebrauchsanweisungen und Rezepte zur Bewältigung der Probleme zu lösen. Dieses Urteil wird über die Vorgabe, ein Viertel des Stoffs ist zu streichen, das Studium ist zu kürzen, radikalisiert und führt einfach dazu, dass der Pluralismus von Lehrmeinungen und so weiter entlaubt wird und die Vorgabe, wir brauchen mehr Experten, wir brauchen mehr Rezepte statt Theorie und mehr Gebrauchsanweisungen statt Erklärungen. Der Leitfaden wird zu dem, was ist, soll noch gelehrt werden und was nicht. Also eine Bereinigung, sagen wir mal, des Kanons. Es gibt des bisher vorliegenden Pluralismus. Das ist die Konsequenz bei den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Ich will noch auf einen Punkt hinweisen. In beiden Studiengängen wird jetzt diese Vorgabe, ein Viertel die Sache soll verkürzt werden. Und es kommt darauf an, all das Wissen, was vermittelt wird, soll abgeprüft werden. Das führt zu einer Konstruktion der neuen Studiengänge, die nennt sich Modularisierung. Und das heißt, das ganze Studium ist aufgebaut aus 30 oder 50 Modulen. Und Module sind dann Lehreinheiten, die zusammengefasst werden. Aber das Entscheidende an diesen Modulen ist, es soll kein Stück Wissen in den Studiengängen Bachelor und Master vermittelt werden, was nicht Gegenstand der Prüfung ist. Also die frühere Organisation des Studiums, nämlich man studiert und dann gibt es ein Vordiplom und ein Diplom. Bei den Naturwissenschaftlern gab es schon immer mehr Klausuren, bei anderen weniger. Aber im Prinzip, es gibt auch Übungen, die gar nicht abgeprüft werden. All das verschwindet. Jedes Moment, was an der Hochschule an Wissen vermittelt wird, soll und muss geprüft werden. Und diese Sorte führt, also diese Verschärfung der Selektion, der Konkurrenz um Noten, ist erklärtes Ziel. Und diejenigen, die das organisieren, begrüßen das in der Gleichung, Verschärfung der Selektion ist gleich Effektivierung der Qualifikation. Denn den Druck erhöhen ist die beste Form der Elitebildung, weil wer sich in der verschärften Konkurrenz durchsetzt, hat ja bewiesen, dass er sich durchgesetzt hat, also auch bewiesen, dass er zu höherem fähig ist. Die Besten mändeln sich darüber heraus. Das ist das, was ich zu den neuen Studiengängen, Bachelor und Master, den Ersatz von Diplom und Staatsexamen ausführen wollte. Vielleicht noch einen Punkt dazu. Warum muss bei uns, jetzt mache ich noch eine kleine Ergänzung an dem Punkt, nämlich über den globalen Bildungsmarkt. Warum muss eigentlich bei uns die Ausbildung exzellent sein? Was es heißt, das Absurde dabei, habe ich schon hingewiesen, nämlich zu sagen, exzellent ist das Ausbildungswesen nicht dadurch, dass die Leute in großem Umfang mit Wissen bekannt gemacht werden, sondern gerade weniger Wissen macht eine exzellente Ausbildung aus, weil es schneller qualifiziert. Und exzellent ist, wenn man die internationalen Abschlüsse hat. Da bin ich bei einem Punkt, auf den die Politik sehr abzielt, nämlich zu sagen, bei unserem Ausbildungswesen, übrigens auch vorher schon bei unserem Forschungswesen, kommt es darauf an, im globalen Maßstab exzellent zu sein, um den Brain Drain zu stoppen, also dass der Geist weggeht aus Deutschland, sondern umgekehrt, dass er hierher gezogen wird. Brain Gain heißt es dann, geht ja alles auf Englisch heutigen Tags. Der Gedanke ist wiederum dabei, hier sollen die besten Köpfe studieren, hier sollen die Forscher attrahiert werden und forschen und nicht woanders. Führt zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dem Gedanken, produktiv für die Nation wird das Wissen dadurch, dass es hier ist, dass Studierende aus aller Welt die hellsten Köpfe hier studieren und darüber exklusiv dem deutschen Standort nutzen. Also diese Absurdität, das Wissen, was eigentlich, ich will es nochmal betonen, immer unter dem Punkt auch, was ich als Ankündigung geschrieben habe, die schäbige Rolle. Das Wissen, was an sich eine Potenz ist, von mir aus Krankheiten zu heilen, den Reichtum überhaupt zu vergrößern, die Menschen klüger zu machen, dass sie ihre Umstände, ihre Lebensumstände nicht nur theoretisch, sondern vielleicht praktisch beherrschen. Nützlich kapitalistisch gesehen, für den Standort ist Wissen überhaupt nur dadurch, dass es exklusiv, über es exklusiv verfügt wird. Dass es gegen andere Standorte in Anschlag gebracht werden kann. Diese Absurdität. Und darum geht es auch bei diesen neuen Studiengängen, nämlich zu sagen, wir sichern uns die besten Köpfe und Forscher gegen andere. Und bei dem entdeckt eben Deutschland, da hat es großen Nachholbedarf. Die meisten zieht es eben nach den USA, die meisten zweitmeisten nach Großbritannien und eben nicht nach Deutschland. Das ist der eine Gesichtspunkt. Das ist gleich ein zweiter Gesichtspunkt, nämlich Bildung wird als sogenannte Exportindustrie ins Auge gefasst. Export meint nicht, man exportiert die deutschen Bildungsabschlüsse, sondern meint, wenn in Zukunft Hochschulen in Deutschland auch sich über Studiengebühren finanzieren sollen, dann kommt es darauf an, dass man eben auch zahlungskräftige Ausländer, Studierende hier nach Deutschland kriegt. Dafür brauchen wir international anerkannte Abschlüsse. Und der dritte Punkt ist, diese Studierenden, die man aus China, aus Indien, aus Saudi-Arabien oder was auch immer nach Deutschland bringen will, dass sie hier studieren, sind auch ins Auge gefasst als Hebel imperialistischen Einflusses. Weil wer hier studiert, ist ja die Elite später in seinem Land und dann verfügt man über gute Beziehungen. Das ist übrigens, jetzt lese ich doch nochmal ein Zitat vor, nicht jetzt von mir eine große Ableitung, sondern das wird von Beobachtern wunderbar ausgesprochen. Jetzt müssen wir mal gerade die... Das ist immer so, wenn man was schnell finden will, dann findet man es nicht. Ah ja, doch. Also internationaler Untersuchung über das höhere Bildungswesen, wo so ein Vergleich gemacht wird, kommt zu folgendem Urteil. Also das nur noch zur Bestätigung mal. Das sind jetzt keine großen Ableitungen von mir, sondern es wird gesagt, ich beurteile es ja nur. Elite-Universitäten sind ein wertvolles Kapital in dem globalen Krieg um Talente. Amerikas berühmte Forschungsuniversitäten vermögen mehr ausländische Doktoranden zu rekrutieren als der ganze Rest der OECD zusammen. Die Vorteile, globale Universitäten zu besitzen, sind heute so eindeutig, dass Regierungen auf der ganzen Welt davon besessen sind, Ivy Leagues, also die amerikanischen, zu etablieren. Die Briten haben Studiengebühren unter anderem aus dem Grunde eingeführt, damit die besten Universitäten mit den besten amerikanischen konkurrieren können. Die SPD hat den Plan, deutsche Gegenstücke zu Harvard, Princeton und Stanford zu schaffen. Und die Chinesen arbeiten eifrig daran, Weltklasse-Universitäten aufzubauen. Heute ist Exzellenz das Mantra, also die Glaubensformel der höheren Bildung. Also das soweit noch als abschließende Bemerkung zu den neuen Studiengängen und ihren Abschlüssen. Noch zwei Punkte. Der eine ist der Studiengebühren. Das, was ich gesagt habe, mehr Wettbewerb, mehr Konkurrenz, gilt nicht nur für die Hochschulen, nicht nur für die Studiengänge und Studienabschlüsse, sondern gilt auch und soll institutionalisiert werden für das lebende Inventar der Hochschulen, also für Professoren und für Studenten. Die Aussagen, das, was es als Leistungsbesoldung für Professoren heißt, lasse ich mal hier weg, sondern will ein paar Worte sagen zu dem, was heißen die Studiengebühren, was ist der Beweggrund da und was ändern Sie für die Studierenden. Bislang war es ja so, dass das Studium in Deutschland gebührenfrei war. Die Berechnung, die dabei war, habe ich vorhin schon ausgeführt. Es ist das Überbleibsel einer Zeit, wo es um den Ausbau und die quantitative Erhöhung der Studentenzahlen ging. Jetzt soll es in Zukunft, und es ist ja nur noch eine Frage der Zeit und wie genau die Studiengebühren aussehen, wird es Studiengebühren geben und auch die sind ins Auge gefasst als ein Mittel der Effizienz der Ausbildung. Muss man erstmal sagen, darin liegt genauso wie bei dem Leistungslohn für Professoren ein Urteil zugrunde, das besagt, wenn es keinen Geldzwang gibt, macht keiner was. Bislang Professoren konnten sich Faulheit leisten, genau wie Studierende, damit ist in Zukunft Schluss. Jetzt gibt es den Geldzwang und da wird Leistung verlangt. Was kommt denn wirklich raus bei dem? Das eine ist, na klar, der Staat erschließt sich eine neue Finanzierungsquelle für sein höheres Bildungswesen, indem er die Studierenden, die er zu Kunden ernennt, zur Kasse bittet. Zweitens, das ist auch vollkommen klar, es gibt einen Zwang zu schnellerem Studium. Das hat eine bildungsökonomische und das hat eine volkswirtschaftliche Dimension. Die bildungsökonomische heißt ganz simpel, wer schneller studiert, durchläuft schneller die Hochschule, also mehr Kapazität bei geringeren Kosten gemessen daran. Die volkswirtschaftliche Kalkulation ist auch sehr eindeutig. Die besagt nämlich, wer schneller studiert, ist schneller fertig, steht früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, steht ihm auch länger zur Verfügung. Außerdem, wer früher und kürzer studiert, das ist übrigens noch ein Nebenaspekt, bei den Bachelor ist natürlich auch billiger. Bachelor gleich billiger. Und das Dritte ist, und sehr entscheidend bei den Konstrukteuren von Studiengebühren, dass die Studenten eine andere Stellung zum Studium bekommen sollen und einnehmen sollen. Nämlich, wenn es Studiengebühren gibt, hier demnächst so wie von mir aus in den USA oder in Großbritannien, wo das ja schon längst durchgesetzt ist, dann müssen sie ihre Ausbildung an der Hochschule wie eine Investition ins eigene Humankapital betrachten. Also Sie müssen sich von vornherein zu Ihrer Ausbildung so stellen. Was studiere ich überhaupt am besten? Wo gibt es die besten Berufschancen später? wo kriegt die Kosten, die ich jetzt aufwende, ich später am besten wieder raus? Ich muss natürlich schnell studieren, weil sonst erhöhen sich die Schuldenberg, mit dem ich am Ende dastehe. Sind alles Überlegungen, nicht dass der Student sie früher nicht auch angestellt hat. Was studiere ich im Hinblick auf das, wo kann ich vielleicht am besten später einen Job kriegen? Aber radikalisiert werden die Überlegungen darüber schon. Und eines ist klar, das Risiko liegt ganz auf der Seite der Studenten, wenn die Investition sich als Fehlinvestition ausweist. Ist da eine Frage oder wann? Das ist das eine. Das zweite ist, wozu die Studiengebühren zwingen, ist eine neue Sorte von Studienökonomie. Das ist klar, es bestraft den Wechsel. Das kann man sich nicht mehr leisten in Zukunft, wenn man meint, das Fach bringt es nicht für einen. Es wird teuer. Es zwingt zur vollständigen Unterwerfung unter die Studien- und Prüfungsordnung. Und zur Sortierung allen Wissens, was natürlich auch auf der anderen Seite durch die Module eh schon vorsortiert ist, was ist prüfungsrelevant, nur das Wissen zählt sowieso. Sind die praktischen Konsequenzen, die ich jetzt bezeichnet habe, von Studiengebühren zwingen, die ganze Ausbildung an der Hochschule als eine Investition in das eigene Humankapital zu betrachten und entsprechend das ganze Studium zu organisieren. Und darüber komme ich zum letzten Punkt, den ich noch ausführen will, erstmal von mir aus geplant, nämlich die ganze Hochschulreform, die zurzeit läuft, ist eine praktische Neudefinition des akademischen Standes. Jetzt will ich überschreiben oder zusammenfassen als, das ist Elitebildung und Proletarisierung in einem. Ich will das mal im Vergleich machen. Manche mögen es nicht mehr kennen, weil ich jetzt auf eine Zeit vor 30 Jahren oder 40 anspiele, um den Unterschied deutlich zu machen. Die alte Organisation der höheren Bildung, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gegolten hat, ist dem Leitbild gefolgt des Wissenschaftlers, der staatsbürgerlich verantwortlich ist, der engagiert ist, der aufs Ganze schaut, der kein bornierter Fachwissenschaftler ist, sondern eine aufs Ganze schauende Forscher- und Führungspersönlichkeit. Das Leitbild war so konstruiert. Und diese Idealisierung der kapitalistischen Elite, in diese Idealisierung war in einem gewissen Umfang nach der Studentenbewegung, also Ende der 60er Jahre, auch der Student mit einbezogen. Studieren hieß damals und sollte auch sowas heißen, wie die Studienorganisation überlässt man dem Studierenden er selbst. Wie lange er über den Büchern sitzt und wie viele Bücher er liest, ist seine Sache. Er soll sich auch engagieren, er soll auch über den Tellerrand des Faches hinweg schauen. Bei den Geisteswissenschaftlern, er soll sich Gesichtspunkte heraussuchen und sich selbst im Kanon des Pluralismus orientieren, Vorlieben ausbilden und ähnliches. Bei den Naturwissenschaftlern war diese Sache schon immer etwas weniger ausgeprägt, auch der Gesichtspunkt, die Studienorganisation sollte ein relativ selbstverantwortliches Studium ermöglichen. Das war, wie gesagt, das Selbstbild, das Leitbild und Selbstbild der kapitalistischen Elite in der Vergangenheit. Die praktische Wahrheit war das nicht, das will ich damit nicht sagen. Es war allenfalls eine kleine Minderheit von Professoren und für eine winzige historische Sekunde im Gefolge der Studentenbewegung haben die kritischen Studenten diesem gepflegten Selbstbild der Elite Ehre gemacht. Für den großen Rest der Studenten war das Selbstbild der Stoff für Standesdünkel und Elitebewusstsein. Also die Wirklichkeit des Studentenlebens war auf der einen Seite das berechnende Studieren für einen Diplomabschluss als Eintrittskarte für die höheren Posten in der Hierarchie der Berufe. Und die andere Seite war, der Ernst des Lebens ist noch ein paar Studienjahre lang aufgeschoben. Das war die Realität. Und dieses Selbstbild des Akademikerstandes, also dieses Selbstbild des Verantwortlichen, über den Tellerrand hinausschauenden, aufs Ganze schauenden Wissenschaftlers, Akademikers, war das Selbstbild, als damals 10% der Bevölkerung studiert hat und dann wirklich die Führungsschicht ausgemacht hat. Und das hat sich auch noch gehalten, als 20% studiert haben und längst nicht mehr alle, die mit einem Abschluss die Hochschulen verlassen haben, dann tatsächlich die höheren Posten und Führungsposten in der Hierarchie der Berufe eingenommen haben. Heute ist es ja so, dass 40% studieren sollen oder demnächst sogar 50%. Und man auch da Maß nimmt an anderen Staaten wie Großbritannien, wo man sagt, da studieren 50%, das ist auch für uns ein Ziel der Bildungspolitik. Der Bachelor, den ich vorhin angesprochen habe, der trennt dann längst nicht mehr. Also der erste Hochschulabschluss, Führung und Masse, sondern ist eine Unterscheidung innerhalb der Arbeiterklasse selbst. Jede qualifizierte Arbeit in Zukunft, jede qualifizierte Tätigkeit ist schon oder wird demnächst einen Hochschulabschluss beinhalten. Also selbst, habe ich jetzt gelesen, für Kindergärtnerinnen wird es in Zukunft einen Hochschulabschluss geben, einen Bachelor geben. Und einfach programmieren ist heute auch nicht mehr so, da braucht man schon einen Informatikerabschluss. Also in Zukunft ist angestrebt, wenn 50% studieren sollen, dann ist das Studium im Prinzip jede qualifizierte Tätigkeit ist demnächst eine akademische. Und zu dieser Masse verhält sich der Staat nicht mehr wie zur Elite, sondern wie zu normal auszubildenden und qualifizierenden Arbeitskräften, die sich qualifizieren müssen und auch qualifizieren wollen. Die Zeiten, wo das Studentendasein sich noch nach anderen Kriterien definiert hat, als ich bilde mein Humankapital aus für einen Job später, die sind darin vorbei. Also will sagen, in den Zeiten des Modulstudiums mit allen Prüfungen, wo 50% das durchlaufen, das organisiert der Staat auch das ganze Studium so, dass er sagt, eine andere Bestimmung oder alle anderen Bestimmungen als die, es ist die Pflicht, dich zur akademischen Arbeitskraft auszubilden und es ist dein Recht als Kunde an der Dienstleistung Hochschule, dass du so eine Ausbildung kriegst und dein Humankapital qualifiziert bekommst. Alle anderen Bestimmungen am Studenten, also zum Beispiel die, er ist Student und mit Wissenschaft befasst und will wissen, was in der Welt los ist, die sind darin eliminiert. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Das ist eliminiert durch diesen Zwang zum Modulstudium mit dem permanenten Leistungsvergleich und eben den Gesichtspunkt der heutigen Tags an die Masse der Studierenden angelegt ist. Fazit an dem Punkt, was man erleben kann, ist, und das macht den Unterschied einfach aus, im, was ich am Anfang gesagt habe, Neudefinition des akademischen Standes, dass der Elitebegriff von seinen früheren idealistischen Flausen befreit wird. Elite heute heißt ganz schlicht nicht verantwortliche Tätigkeit oder sowas ähnliches, wie das früher mal definiert, wie gesagt, als Selbstbild definiert wurde. Sondern Elite ist, wer sich im Studium und im Leistungsvergleich durchgesetzt hat, besser abschneidet als das Gros der Studenten. Wer zu einem Master- und postgraduierten Studium zugelassen ist, oder sich die Zulassung erwirbt, der hat bewiesen, dass er sich selbst mehr abverlangt und deswegen auch befugt ist, in Zukunft anderen mehr abzuverlangen, wenn er dann später Führungspositionen einnimmt. Das ist heutigen Tags Elitebegriff. Ja, das war's, was ich erstmal zu der Hochschulreform von wegen Wissensgesellschaft sagen wollte. Zum Abschluss nur die Bemerkung, das angeschaut. Also die Rolle, ich glaube, wie schäbig sie ist, habe ich deutlich gemacht, von Wissen und Ausbildung in der Gesellschaft ist natürlich ein ziemlich vernichtendes Urteil über diese Gesellschaft selbst auch. Das ist die eine Bemerkung zum Schluss. Die zweite, ich wollte noch darauf hinweisen, etliches von dem, was ich vorgetragen habe, wird man demnächst oder kann man dann auch nachlesen in der nächsten Ausgabe des Gegenstandpunkts. Also die ist dann auch empfohlen. Aber jetzt ist ja noch Zeit. Ging eh schneller, als ich gedacht habe, für Diskussion oder Nachfragen oder was auch immer. Also so war das. Ja, gibt's was.
Eine Folge der Ausweitung der Studien, der Verbreiterung der Studenten ist.
Was meinen Sie jetzt?
Also, ja, man könnte ja davon ausgehen, dass jetzt einfach von den intellektuellen Kapazitäten nicht wirklich 100% der Bevölkerung für ein anspruchsvolles Universitätsstudium in der Lage sind. Ja? Wenn man jetzt da quasi eine Kurve annimmt, ja, dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass wenn mehr Leute studieren, dass insgesamt das Niveau sinken muss, damit mehr Leute in der Lage sind, also quasi damit man sich irgendwie an diese 100%-Marke annähert.
Verstehe, was Sie, also Sie meinen, die Verbreiterung des Studiums, ob da nicht die Senkung des Wissensniveaus eine Konsequenz ist, weil jeder wäre nicht so helle, um es mal so auszudrücken. Ja? Okay. Also ich wollte mit meinem Vortrag eigentlich darstellen, all das hat nichts mit einem Intelligenzquotienten, einem durchschnittlichen oder ähnlichem der Bevölkerung zu tun. Ich will jetzt mal ein paar Sachen illustrieren. Das eine ist, früher hat man gesagt, wie 10% studiert haben, ja? Also zu den Zeiten, als nur ein Bruchteil, eine Minderheit an die Hochschulen ging. Naja, das entspricht dem Intelligenz, der Intelligenzverteilung. Das sind halt die Cleveren, wer an der Hochschule ist, und die große Masse, die taugt dafür eh nicht. Dann kam der Staat zu der Überzeugung, auch im internationalen Vergleich, wir brauchen mehr akademisch Gebildete, also mehr als die 10%. Hat Förderungen gemacht und plötzlich waren 20% clever genug, um an die Hochschule zu gehen. Mein Schluss daraus ist, das hat also nichts mit Cleverness zu tun, sondern es ist eine staatliche Entscheidung, wie viele will ich an die Hochschulen zulassen oder nicht. Das ist entscheidend und definiert, wer studieren kann und wer nicht. Und nicht, die sind dafür fähig und befähigt und die nicht. Also ich polemisiere jetzt, das war meine erste Antwort, gegen die Vorstellung, das Hochschulwesen und die Gliederung des Ausbildungswesens in höhere Bildung und niedrigere ist ein Reflex oder ein Abbild, dass die Leute dümmer oder cleverer sind. Ja? Das Zweite, ich will es nochmal deutlich machen, auch an dem Modulstudium, also, oder ich frage erstmal nach an dem Punkt. Merken Sie, ich glaube, Ihre Frage, so wie Sie jetzt nachgefragt haben, dem liegt eine falsche Vorstellung über das Verhältnis von Individuen, die ausgebildet werden und Ausbildungswesen zugrunde. Soll ich nochmal ein anderes Argument bringen? Oder wollen Sie...
Nein, ich habe den Standpunkt schon. Ja. Also meine These ist die, dass... Also es ist sehr hoch bewertet, wenn man intellektuelle Leistung bringt. Ich wollte das jetzt nicht in dem Sinne verstanden wissen, dass quasi die meisten Leute zu dumm sind oder so. Aber die Tatsache, dass sich viele so sehr auf das Intellektuelle versteifen, ist, glaube ich, auch schon wieder ein Reflex unserer gegenwärtigen Situation, dass wir quasi alle hochqualifizierten intellektuellen Sinne sein müssen, um überhaupt bestehen zu können. Ich glaube, dass andere Qualitäten, die jetzt nicht geistiger Natur sind, auch genauso gefördert werden könnten und den Leuten also quasi ein Auskommen und ein glückliches Dasein verhelfen könnten, also jetzt nicht unbedingt immer die hochgeistige Betätigung.
Also ich versuche es nochmal so, ich glaube, wir reden etwas aneinander vorbei. Sie haben immer die Vorstellung, also ist damit, jetzt haben Sie das zurückgenommen, also wo ich gesagt habe, Sie sagen also, es gibt Dumme und also ich sage, es gibt Clevere und ich greife das an und andere und dann sagen Sie, ja, aber die gibt es doch, nur ich will sie auch gar nicht negativ bewerten oder sowas. Ich will Sie eigentlich immer darauf stoßen zu sagen, das Ausbildungswesen und wer auf welche Position kommt, hat nichts mit Dummheit, mehr oder weniger Intelligenz zu tun. Das gibt es übrigens so gar nicht. Aus folgendem Grund, jetzt will ich doch nochmal einen Gedanken machen. Ich hatte vorhin nur kurz angerissen, bei dem Modulstudium zum Beispiel. Verschärfung der Selektion. Das Interessante ist, bei allen Studiengängen, die sind so organisiert, dass einerseits Wissen vermittelt wird, ja. Wobei man übrigens jetzt sagt, weniger reicht auch. Interessant. Zweitens, dass das Wissen, was vermittelt wird, immer das Material einer Konkurrenz und Auslese ist. Das ist auch nichts Selbstverständliches. Das ist nicht so, ich will rausfinden, wer ist cleverer und wer ist weniger clever, sondern das geht auch so, man sagt, ein Modul ist eine Workload von 150 Stunden. Die steht dem Studenten zur Verfügung und da soll er sich den Stoff reinziehen. Am Ende steht eine Prüfung. Die Prüfung hat zu ergeben, können Sie in jeder Studienordnung nachlesen. A, B, C, D, E. Ab Unterteilung ist die besten A sind 10%, die nächsten B sind 20%, die nächsten C sind 30% und wieder rückwärts. D sind 20% und so weiter. Das ist das, was man aus der Schule kennt, nämlich dem, man muss an den Studierenden eine Unterscheidung herstellen, anhand des Stoffes, wer hat gehört zu den Besseren und wer zu den Schlechteren. Das ist unter dem Gesichtspunkt, ich will jemandem Wissen beibringen, absurd. Natürlich, der eine lernt schneller, der andere weniger. Dann wäre aber die Konsequenz eines vernünftigen Ausbildungswesens zu sagen, wer ein bisschen länger braucht, sei es, dass er schwerer kapiert oder von zu Hause schlechtere Voraussetzungen mitbringt, dann sagt man es halt nochmal, dann lässt man ihm mehr Zeit, wenn ich die Leute bilden will. Und dann lernt man das schon. Die Konsequenz bei uns ist ja eine andere. Da wird gerade der gleiche Leistungszwang für alle gesetzt, daran sollen sie sich sortieren. Es wird schon gesagt im Vorhinein, wie sie sich sortieren sollen. Und so erzeugt man die Unterschiede, die dann bei uns noch nicht mal in dem Sinne harmlos sind. Das will man, der eine kriegt jetzt eine 1 und der andere eine 2, sondern es entscheidet ja darüber, welche Karriere man macht, im Sinne von, ob man den Abschluss überhaupt schafft, mit welcher Note und wie man dann eine Chance hat, auf die Hierarchie der Berufe verteilt zu werden. Also, langer Rede, kurzer Sinn, was ich sagen wollte war, erstens, das ist was Absurdes und nicht Selbstverständliches, wenn als Resultat eines Bildungswesens eine Hierarchie von Abschlüssen und Noten zustande kommt. Und die hat nicht das Mindeste damit zu tun, wie clever, wie die Intelligenzverteilung im Volk ist. Dazu hat mein erstes Argument gesehen, wenn der Staat meint, er braucht mehr Akademiker, dann schafft er es sich. Das war die ganze Phase der Expansion. Heutigen Tags, wo er darauf Wert legt zu sagen, ich will mehr Konkurrenz, und ich will dann wieder eine Unterscheidung zwischen den Bachelor und den Mastern. Dann wird Wert drauf gelegt, zu sagen, aber nur die, die Master machen, sind eigentlich wirklich zur Führung berechtigt, weil die sind auch die Clevereren. Das ist übrigens noch ein anderer Punkt, auf den ich hinweisen will. Nämlich der, das ist auch eine Perfidie. Das hat jetzt nichts mit der Hochschulreform zu tun, sondern galt für die alte Bildung wie für die neue. Dass über die Art und Weise, wie das Studium organisiert wird, als Selektion, Wissensvermittlung als Selektion, Sortierung der Studierenden und als Ausschluss übrigens von, zur Zeit ja noch, von ungefähr 60% von der höheren Bildung, also so 30, ich glaube 18% jetzt bringen es zu dem Abschluss, wird die Hierarchie, die es in dieser Gesellschaft gibt, Berufshierarchie meine ich, die besseren Posten, die dann auch Kommandogewalt oder Führungsposten sind über andere, über die Masse, wird vorstellig gemacht und legitimiert als, das ist eine Hierarchie des Wissens. Ganz so, als würde die Führungsposition sich einem Mehr an Wissen im Unterschied zu dem Weniger an Wissen der Geführten verdanken. Dabei ist die Führung resultiert. Es ist doch nicht zu übersehen, dass die Hierarchie der Berufe sich nicht eine Hierarchie des Wissens ist, sondern eine Hierarchie von Befugnissen. Nur der Zugang, wo man landet, wird bei uns über das Wissen geregelt. Nicht über die Geburt oder Stände, sondern über das Wissen. Also das nochmal ein letzter Hinweis zu dem. Und der andere Punkt, also jetzt gehe ich nochmal auf den Ausgangspunkt ein, wo Sie gefragt haben, wird nicht das Niveau des Wissens durch die Verbreiterung, dass mehr an die Hochschulen kommt, gesenkt? Da muss ich erstmal dagegen sagen, die Frage ist aus den Gründen, die ich eben schon gesagt habe, falsch angelegt. Und das Zweite ist, das hat einfach nichts damit zu tun, dass man mehr an die Hochschule bringt, sondern es hat was damit zu tun, was ist der Zweck dieses Ausbildungswesens. Und dass man jetzt sagt, und auch meine Aussage war nicht, das Niveau der Bildung sinkt. Also ich habe nur mal darauf hingewiesen, exzellent heißt schon mal interessanterweise nicht mehr Wissen, sondern weniger Wissen. Aber was für ein Wissen, also ich wollte schon Wert darauf legen, was für ein Wissen wird vermittelt. Und in der Gesellschaft ist übrigens nur das Wissen nützliches Wissen. Das ist was anderes als Niveau, was bezogen ist und als tauglich befunden wird für die Berufsanforderungen, die es gibt. Und das ist auch was anderes. Also ein Chemiker soll nicht Bescheid wissen darüber, wo über zum Beispiel die chemische Industrie und worum geht es da und was hat BASF für Interessen oder sonst was, sondern er soll die chemischen Verbindungen zusammenmixen können und das reicht dann auch. Übrigens, da reicht viel weniger, als was man an der Hochschule dann lernt, aber das ist ja noch ein anderer Punkt, könnte ich auch noch was dazu sagen. Also so weit erstmal. Ich frage mal anders, ne?
Ernst, was vielleicht zu überlegen,
Sie dann noch eine Antwort auf? Also ich habe das schon verstanden, wollte nur sagen, haben Sie eine andere Antwort?
Ich hätte eine. Und zwar ist mir nicht auch aufgefallen, dass dieser Mangel in diesem Jahr auch noch gegeben bei der Darstellung. Wenn das Ziel formuliert wurde bei der Diagnose, bei der Politik, nämlich es soll einzigartig sein, erstellt werden. Es hat doch einen Widerspruch. Genau in dem, das ist die Stelle, man könnte, also dieser Schwerpunkt, was ich gerade gesagt habe, man könnte tatsächlich das Konkurrenzergebnis, also das Ergebnis der Standortkonkurrenz, das sich doch eher im Vergleich mit den Konkurrenten herausstellen. Also könnte man das selbst als einer der Teilnehmer dieser Konkurrenz planmäßig vorwegnehmen, vorweg garantieren.
Ja, das ist ja kein Gegensatz. Also es sind doch zwei Sachen. Das eine ist, Sie sprechen an, ob dieses Programm aufgeht, ist eine Frage der Konkurrenz. Richtig. Das ist keine Garantie. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich habe gesagt, als was plant der Staat Wissenschaft und Forschung ein? Als Kampfmittel in der Konkurrenz, um es mal nochmal so kurz zu sagen. Ob das aufgeht, ist doch sehr die Frage. Das war übrigens impliziert bei meinem ersten Punkt, nämlich zu sagen, die exklusive Verfügung über das Wissen, über einen Vorsprung in Technologie und ihrer Anwendung, ist ein Kampfmittel, das übrigens alle Standorte anwenden. Deswegen nivelliert sich ja auch immer wieder der Vorsprung. Das ist halt eine Frage, wer hat die Nase vorne? Und deswegen ist es natürlich keine Garantie, aber für einen Staat keine Alternative. Er muss halt die Nase vorhaben. Und dann stellt die Konkurrenz schon raus, wer am Ende die Nase vorne hat. Also deswegen, ich glaube, die Frage ist nämlich eine andere an dem Punkt. Und vielleicht sollten wir uns darüber noch etwas unterhalten. Ich wollte nicht sagen, und wenn das konsequent durchgezogen wird, dann segelt Deutschland an der Spitze. Ich wollte keine Prognose über diese Geschichte machen. Übrigens aus anderer Sicht, also international, die sagen, die Deutschen liegen ganz schön hinten dran. Also darum ging es mir auch gar nicht, sondern ich wollte darauf hinweisen, das ist das Programm. Was heißt das? Für eine Wissenschaft, die für dieses Programm in die Pflicht genommen wird. Und wollte auf die, sage ich mal schäbige, ich kann auch absurde sagen, dass ausgerechnet Wissen für diese, oder das Wissen für dieses Programm hergenommen wird. Vielleicht liegt unser Dissens auch an einem anderen Punkt. Was ich schon behaupten wollte ist, dass Wissen, Naturwissenschaft und Forschung vor allem, tatsächlich eine Produktivkraft des Kapitals sind. Das will ich schon behauptet haben. Also das zu sagen, es ist nicht so, da verfällt der Staat auf was Falsches, auf ein Mittel, das gar nicht dem Kapital und dem Gewinn nützt, sondern man muss festhalten, die Wissenschaft, Forschung und Technologie sind eine Produktivkraft des Kapitals und als anderes sind sie bei uns auch überhaupt nicht in Betracht. Es ist nämlich die Steigerung der Ausbeutung, um es mal so auszudrücken. Also das, wie verschafft sich ein Unternehmen einen Vorsprung in der Konkurrenz, das geht gar nicht anders als durch Wissenschaft und Technologie. Das war doch der erste Punkt, den ich ausgeführt habe, zu sagen, Produktionsverfahren. Also die bewusste, dass die ganze Technik, die bei uns, die Naturerkenntnis, die dient nur zu dem Zweck, dass man sie als feindliche Potenz gegen die Arbeit einsetzt. Also im Hintergrund steht da schon, um es mal so auszudrücken, in der Gesellschaft ist Wissenschaft nicht ein Mittel der Naturbeherrschung, der Erleichterung der Arbeit, der Vergrößerung des Reichtums für die Produzenten, sondern ist eingeplant. Und allein eingeplant als eine feindliche Macht gegenüber den Produzenten, nämlich im Dienste des Kapitals, um es mal so schlagwortartig zu sagen. Und ob diese Kalkulation aufgeht, ist eine ganz andere Frage. Das macht nämlich jeder Standort. Und zurzeit sieht es eher so aus, Deutschland verliert oder betrachtet sich selbst ein bisschen auf der Verliererstraße und meint, es müsste gehörige Anstrengungen machen, das zu korrigieren, gerade angesichts dessen, dass Konkurrenten wie China oder Indien, die bislang mit Billiglohn konkurriert haben, enorme Anstrengungen unternehmen, genau diese Potenz des Kapitals, nämlich Wissenschaft und Ausbildung, auch für sich zu entdecken und zu funktionalisieren. Und da kann durchaus rauskommen, dass die Horrorvision, die immer zitiert wird, dass in Zukunft der Vorsprung, wir haben wenige natürliche Ressourcen, heißt es immer in Deutschland, aber mehr Technologie und wir müssen da den Vorsprung haben, dass es nicht aufgeht. Also das mal als Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie zufriedengestellt hat jetzt.
Insofern schon, dass Sie sagen, okay, Sie machen keine Aussagen über die Erfolgsaussichten. Ich bin aber leider unzufrieden damit, weil Sie haben zum einen mit den zwei Zitaten angefangen von Schulmann und
vom Schröder war das. Ja.
Dass diese ganze Reform ja angeleitet würde, deshalb um das Wachstum in Deutschland zu fördern.
Ja.
Dass die Naturwissenschaften dazu beitragen können, dass die vielleicht dafür auch hergerichtet werden, das denke ich schon, aber mir kommt es schon mit. Also die Zweifel an der richtigen Bestimmung, die sie im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft gegeben haben.
Ja, aber da müssen Sie schon noch ein Argument bringen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt, was da in der Einladung schon steht. Bessere Wissenschaft, deswegen die bessere Germanisten brauchen wir, um die kapitalistische Staatenkonkurrenz der Nation zwischen den Bürgern zu gewinnen. Das denke ich mal, das haben Sie dann in Teil 2 zwar also nicht mit nachgehängt, aber ausgeführt, wollten Sie es nur haben. Die Nützlichkeit und die Gewinnwichtigkeit an die Naturwissenschaft.
Ja.
Haben Sie einfach übertragen auf die Geisteswissenschaft, wo ich aber denke, das stimmt es ja nicht.
Na, das wollte ich auch wirklich nicht behaupten. Also die Interpretation von einem Gedicht ist keine Produktivkraft des Kapitals. Also deswegen, das habe ich doch deutlich gemacht. Also da muss man schon unterscheiden. Ich hatte gesagt, das sind zwei Sachen. Nützlich und potent, eine Potenz, ist die Naturwissenschaft und die Technik. Also allgemein die Wissenschaft, habe ich gesagt. Als Mittel der Entwicklung von neuen Produkten und Produktionsverfahren. Das ist ja klar, das ist die Naturwissenschaft und die Technologie, also die Anwendung der Naturgesetze für die Maschinerie, also das all was ich ausgeführt habe. Ich hatte nur den Punkt, also das wäre ja auch lächerlich, also die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, da war meine Aussage gewesen. Das ist ja auch keine Naturbeherrschung, sondern es sind Aussagen über Gesellschaft, Kunst, Kultur und Ähnliches. Und dabei meine Aussage, nützlich sind die durch staatsbürgerliche Legitimationen, dadurch ist jetzt eine pauschale Behauptung, ist ja auch nicht unser Thema hier, dass sie Orientierungswissen, Erfolgsstrategien und Ähnliches liefern. Da war nicht meine Behauptung, durch die Einverleibung von Geisteswissenschaftlern würde das Kapital produktiver, wirklich nicht. Also da muss man schon unterscheiden zwischen Naturwissenschaft und Technologie als Mittel des Kapitals und Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern als Ideologiebildung, als Pflege staatsbürgerlichen Bewusstseins für Individuen, die hier in den Dienst für fremde Interessen genommen werden, aber sich das zurechtlegen sollen als, naja, wie die Gesellschaft hier läuft, das ist vernünftig und auch zu meinem Besten. Also das muss man schon unterscheiden. Und ich glaube, es fällt nach wie vor zurück, gleich nicht vergessen. Die Differenz ist nach wie vor, glaube ich, die. Meine Behauptung hier ist schon die, ganz strikt, dass Naturwissenschaft und Technologie, und da irren sich Bullmann und Schröder nicht, eine Potenz des Kapitals sind, Und was Sie wollen, ist diese Potenz zu effektivieren. Das ist die Behauptung. Und das muss man trennen, um es nochmal so zu sagen, von ob diese Strategie aufgeht. Und das hat nichts damit zu tun, und das ist der falsche Rückschluss. Nicht, dass das nicht die Potenz wären, sondern alle Nationen und Standorte bringen diese Potenz in Anschlag. Und dann ist es logischerweise eine Frage der Konkurrenz, wer als Sieger und als Verlierer aus der hervorgeht. Ist übrigens nur das als letzte Bemerkung. Dasselbe Verhältnis wie Senkung des Lohns. Das machen auch alle Staaten. Und ob da Deutschland hervorgeht oder Großbritannien oder China aus so einer, nee, die müssen ja nicht senken, weil es eh noch sehr niedrig ist. Aber ob, da ist es genau dasselbe. Daraus zu schließen, also ist die Ausbeutung die billigere, also die mehr Leistung für weniger Geld, ist gar keine Potenz des Kapitals. Ist genau dasselbe wie bei der Wissenschaft. Das ist eine falsche Vermischung von, es ist eine Frage der Konkurrenz, wer als Sieger heraus hervorgeht. Nur alle bestreiten Sie damit die Konkurrenz. Also das ist doch der schönste Beweis dafür. Sie betrachten das und behandeln das, und es ist es auch, als Potenz Ihrer Konkurrenz und Ihrer Nation und des Kapitals da. Aber ich, Sie können ja nochmal nachdenken, jetzt gab es hier erst eine Frage oder eine Meldung, vielleicht auch.
Ihr Job war jetzt über die Hochschule zu referieren, über die Bildung an der Hochschule. Ich meine, das ist auch wichtig. Also, ja, aber also ich habe in den letzten Jahren auch an den Hochschulen gearbeitet. Und ich meine, es kommt eben nicht jeder an die Universität. Ne? Und wer noch an der Hochschule arbeitet, sagen wir jetzt mal, also es ist kein Vorliegeländer drin. Und Vorliegeländer drin ist arbeiten. Und jetzt wird an denen aber immer noch mehr gekürzt. Und die Berufsschüler bekommen nicht mal mehr Pflichtunterricht. Also es stellt schon eine ganze Menge auch berufsbezogener Pflichtunterricht aus. Nicht etwa, weil man keine Lehrer hätte, sondern weil man die Lehrer arbeitslos daheim sitzen lässt, weil der Staat das Geld nicht gibt, um diese Lehrer an die Berufsschule zu holen und sie zu bezahlen. Also die Lehrer sind da, die sitzen arbeitslos zu Hause, der Staat sagt, ich gebe dir deine 15 oder 20 Stunden mit, weil ich das Geld nicht habe, dich zu bezahlen. Also die Schere, die da aufgehen wird, die wird wahnsinnig sein. Ne? Also es wird ein riesen Heer an Verlierern geben, und es wird einen sozialen Sprengstoff geben, der nicht zu unterschätzen ist. Also meine Fünfer Zaun, die würde jetzt wieder zusammen, aber wir haben das schon auch angelegt jetzt im Leben. Ne? Also, wir machen Elite, da werden Milliarden jetzt verpulvert in Hochschulreformen, wo man sagt, wie was passiert ist. Und einfach wie folgt, kriegt jeder mal mehr die Pflichtausbildung. Das ist unglaublich.
Ja. Also, mir fällt es ein bisschen schwer jetzt, wie ich drauf eingehen soll. Oder was ich. Ja, na gut, dann. Ja, ich gehe aber dann doch noch drauf ein, also in der Art und Weise. Man kann ja sagen, okay, also wenn man es einfach als Beschreibung nimmt und sagt, wie geht es in der Berufsschule zu, und es wird jetzt noch an den Berufsschulen gekürzt und es wird in Eliteausbildung investiert. Ja. Gut, das ist erstmal, kann man ja sagen, das ist der Sachverhalt. Jetzt ist nur die Frage, was will man eigentlich genau daran kritisieren? Will man sagen, das ist ungerecht, das gehört sich nicht? Ich plädiere immer dafür, das erstmal sich zu überlegen, was sind die Berechnungen. Nehmen wir erstmal zur Kenntnis, lassen wir mal einen Moment die Empörung weg und nehmen mal zur Erkenntnis, was ist darüber damit ausgesagt. Ja? Und was ausgesagt ist, ist erstens, ja, tatsächlich die Berufsschulen, an denen wird gekürzt, weil man sagt, übrigens hängt das mit dem anderen zusammen, jede qualifizierte Tätigkeit ist heute fast der akademische und so. Also, und wer an Berufsschulen landet, ist eigentlich eh schon die untere Abteilung. Ja, also warum soll man da groß Geld reinstecken? Da wird gespart dran. Übrigens wie auch an den Massenuniversitäten, weil man steckt es in die Spitze rein. Die Berechnungen, die dahinter stehen, habe ich dargestellt. Und meine Kritik an sowas wäre weniger, dass man müsste mehr Geld in die Berufsschulen stecken oder sowas, sondern ich würde einfach das als Urteil nehmen, wie, was leistet das Ausbildungswesen bei uns? Und da ist es doch so, also das Kritikable daran, würde ich dann eher sagen, ist das Ausbildungswesen ist bei uns die Art und Weise, wie die Verteilung des Nachwuchses der jungen Menschen auf die Hierarchie der Berufe geregelt wird. Und damit ist entschieden das ganze Leben, nämlich wie viel Geld man bringt und wie viel Arbeit man bringt. Und das Interessante oder das Verrückte, Skandalöse kann ich auch sagen, hierzulande ist doch das, die besseren Posten sind die besser bezahlten und die härteste Arbeit, die unangenehmste Arbeit ist die schlecht bezahlteste. Die ruinöseste auch für die Leute. Das wäre für mich die Kritik daran. Und ich wäre immer dagegen. Erstens gegen das, also wir investieren mehr in die Elite und sowas. War vielleicht auch nur so flapsige Formulierung von Ihnen. Man soll schon unterscheiden, wer sind da die Verantwortlichen dafür. Also das ist ja schon die Politik, die diese Geschichten macht, und nicht unser einer. Na, ich habe nicht gewählt. Also das, da... Ja, und das Zweite ist, ich würde auch nicht den Standpunkt machen, gleich Berufsschulen sind sowas wie sozialer Sprengstoff in unter Kontrolle halten. Also das wäre auch weniger und das würde nicht unter Kontrolle gehalten. Das wäre auch ein Gesichtspunkt. Ich finde das, was ich gesagt habe, ist das Skandalöse daran erstmal. Das, wenn, dann soll man es so sehen und man sollte immer sich überlegen, was sagt das aus über, worum geht es in dieser Gesellschaft? Worum geht es bei dem Ausbildungswesen? Ja?
Ja. Ich wollte noch einen Beitrag zum Vorredner sagen. Man hat von in letzter Zeit schon in der Wirtschaftswerke, in der Süddeutschen lesen, dass die geisteswissenschaftliche Studium auch direkt den Unternehmen zugutekommt. Konnte ich eine Biografie von einer Geisteswissenschaftlerin lesen, die jetzt Vorstand einer Aktiengesellschaft wird, weil sie sich mit der Kommunikation so gut auskennt und das wäre ja auch ein Faktor, der unwahrscheinlich so kapital gut ist. Also die Tendenz kann man schon dann aus solchen Artikeln sehen, dass die Geisteswissenschaft auch dafür brauchen soll. Weil man nicht nur damit getan ist, das Produkt zu entwickeln, sondern man muss es ja auch dann an die Welt bringen und dazu muss man ein paar Sprachen beherrschen und Kommunikationstechniken oder Methoden und vielleicht Chinesisch können und ein paar andere Sachen. Also, auch wenn es natürlich klar ist, mit dem Gedicht, wenn ein Gedicht hat, wenn es nicht direkt im Unternehmen steckt, ging, aber das war die ganze Zeit im Wirtschaftskreis, die eine Frau vorgestellt wurde, die jetzt dort entgegen in Konkurrenz zu ihrem Bruder, der Ingenieur ist, halt jetzt Vorstand der AG.
Kann ich erst mal, geht es direkt dazu oder? Ja, dann würde ich nur gerne. Ich weiß, ich bin ein bisschen hilflos an dem Punkt jetzt. Ich wollte doch, oder sag mal, was deutlich werden sollte in dem Vortrag, ist erstens, wodurch, und da denken erstmal die Politiker wesentlich auch, das drückt ja auch der Schröder aus, die denken schon erstmal an Naturwissenschaft und Technologie, wenn es darum geht, in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt Deutschland voranzubringen. Ja. Und da ist erstmal wichtig festzuhalten, wodurch sind Naturwissenschaft und Technologie ein Mittel dieser Konkurrenz. Und das ist erstmal, ich sage es schlagwortartig, als Verbilligung des Produktionsprozesses, als solche sind sie vorgesehen und das heißt, als Mittel mit weniger und Arbeit, mehr Produkte mit weniger bezahlter Arbeit und so. Das ist die handfeste Geschichte. Jetzt denken Sie dran, ich weiß nicht, ich habe gar nicht das Bedürfnis jetzt nachweisen zu wollen oder zu müssen, sind auch die Geisteswissenschaften irgendwie ein Beitrag. Bestimmt nicht in dem Sinne, dass darüber die Benutzung, die Produktion effektiver und die Benutzung der Arbeitskräfte effektiver wird. wenn er in dem Sinne, dass das Führungspersonal überzeugt ist, sein Selbstbewusstsein hat, dass es nicht nur einfach, naja, einer ist, der Lohn drückt und die Arbeiter billig organisiert, sondern dass das eine geschickte Managementstrategie ist, dass das Kommandieren eines Unternehmens eine exquisite Persönlichkeit, die auch kommunikationsmäßig den anderen über den Tisch ziehen kann, ist und so weiter. Also als Produktion eines Selbstbildes und dafür, aber auch da ist es so, Sie können noch so guter Überreder sein, wenn das Produkt nicht stimmt, da hilft das auch nichts. Also deswegen, man muss das schon ein bisschen niedriger hängen. Ja? Also da ist die, muss man schon unterscheiden zwischen eine Potenz ist fürs Kapital ist Naturwissenschaft und Technologie. Und die andere Abteilung ist, auf die habe ich schon hingewiesen, ja, damit der Laden beisammenhält, dass die Leute auch mitmachen bei so einem ganzen System, dazu gehört schon ein falsches Bewusstsein, um es mal so auszudrücken. Und das ist schon die Produktivkraft von dem Orientierungswissen, dem Expertenwissen, den Erfolgsstrategien und sowas, die in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, so würde ich sehen. Also das andere muss man auch schon ein bisschen unterscheiden, was als Funktionalität in den Geisteswissenschaften da zugute gehalten wird. Ob es nicht vielleicht auch dem ist, angesichts dessen, dass alle Welt jetzt auf die Naturwissenschaften drückt, weil das wirklich das Harte im Konkurrenzkampf ist, dass dann die sagen, aber wir sind auch wichtig. Nur darin unterstreichen sie ja, sie wollen dienstbar sein für diese Gesellschaft und nicht Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind die Klärung über die Notwendigkeiten in dieser Gesellschaft. Das wäre nämlich Kritik. Als solche sind sie hier wirklich nicht vorgesehen.
Nur dazu der Anschlusswissenschaften, also was weiß ich, ob jetzt Germanistik ist oder Psychologie oder sowas, ist natürlich, dass sie sich auch in der Ausbildung nützlich erweisen soll. Also dass halt weltfremde Gegenstände zurückgestellt werden und dann das halt entsprechend funktionale Studium umgestaltet werden soll. Das macht natürlich auch, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dieses soll sich Dienstleister, das macht halt aus, als so wird im Studium ja seine Freiheit auch genommen. Also es wird halt mit diesem Anspruch konfrontiert und entsprechend zugerichtet in den Leistungswissenschaften. Das ist ja auch nichts Gemütliches dann. Es ist ja irgendwie nicht, dass man darauf stolz sein kann als Germanist, jetzt habe ich auch was Nützliches gelernt, sondern es wird halt in dem Sinne eingerichtet.
Ja. Ich wollte noch was sagen, als ich vorher kam. Also in Bezug auf die, ob es tatsächlich stimmt oder nicht, ob es die Schüler und so weiter braucht, da könnte ich mich noch in den Wahlkampf sagen, das ist schon den Ansatz, mit dem der Stimme noch eher richtig oder falsch zu werden ist. Also insofern stimme ich mit dem so ein. Aber ich habe noch eine Schwierigkeit. Da finde ich, man sollte schon wissen, dass es ja in der Frage zur Bildung und auch das ist auch schon Geist ist, was ich mir eigentlich gerade nicht mehr ganz ist, was Sie auch schon genannt haben, es da geht um die Unabhängigkeit von den Vorteilen, die man sich von Wirtschaftlichkeit schafft. Und ich denke, das spielt eigentlich, da geht es dann nicht nur darum, ob jetzt die im ersten Endes nicht darum, ob jetzt die Art und Weise, so dass diese wirtschaftlichen Vorteile ist, der, ob es jetzt die Stützen und die Zielgruppen gedacht ist, trägt die in Teil bei, und die Bildung der Kinder, das ist auch nicht.
Also, erst nochmal, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie sagen, Sie haben bei mir eigentlich nicht verstanden, warum ich sage, ich hatte ja mal ausgeführt, die Freiheit der Wissenschaft ist ihre Unterordnung. Dagegen wollten Sie setzen, Sie halten es auch für wichtig und das ist erstmal was in jeder Gesellschaft oder sowas der Fall wäre, dass die Wissenschaft unabhängig sein muss, das ist erstmal eine Potenz und dann kommt der nächste Schritt, was passiert mit ihr, oder? War das Ihre Aussage? Achso, ja, jetzt habe ich, Sie haben ja dann noch gesagt, und Sie meinen, die geht jetzt verloren durch dies, die Leute werden per Leistung, per Geld bezahlt und Drittmittelforschung und sowas. Ja, aber da muss, also an dem Punkt will ich schon nochmal Folgendes wiederholen. Meine Behauptung war schon die, zu sagen, die Freiheit der Wissenschaft, wie sie bei uns organisiert ist, die ist erstens ernst zu nehmen und zweitens ist es die Technik, wie sie die Wissenschaft untergeordnet wird unter die maßgeblichen Interessen. Und das ist nicht, das eine kann man hochhalten und dann fängt das Blöde erst an, will sagen, also um es konkret zu machen. Es ist in der Tat so, da stimme ich Ihnen auch zu, ein Naturwissenschaftler, der freigesetzt war und übrigens in Zukunft auch noch ist, sich Gedanken zu machen darüber, wie welche Katalysatoren irgendwie eine chemische Reaktion beschleunigen. Der kommt dann drauf und stellt fest, irgendwelche bestimmten Materialien beschleunigen eine Synthese. Ja? Also der letzte Nobelpreis bei Chemie oder so. Da denkt er an nichts anderes als an sein Fach und entwickelt die Kenntnisse seines Fachs fort. So, das macht er. Das ist seine Freiheit, das darf er machen. Jetzt bin ich erstmal beim Naturwissenschaftler. Ja? Das darf er machen, das soll er machen. Und was kommt darüber zustande? Das Arsenal dieses Wissens. Dass dann all diejenigen, die über Geld verfügen und über die Macht damit, die Potenz verfügen, aus dem Wissen was Geschäftliches zu machen, für die liegt es vor. Ja? Also haben Sie das Verhältnis, dass die Freiheit der Wissenschaft, das freie Denken dieses Naturwissenschaftlers hierzulande heißt, es liegt ein Arsenal von Kenntnissen vor, dessen sich diejenigen, die über die Potenz verfügen, diese Kenntnisse nützlich zu machen, da braucht man Geld dafür hierzulande, das ausnutzen können und machen können. Und insofern die Wissenschaft dem untergeordnet. Also das kann man nicht gegeneinander spielen, ausspielen, diesen Punkt. Das wollte ich sagen. Und deswegen hält der Dienst dieser Wissenschaft für das Kapital nicht erst an, wo dann Wissenschaftler noch gesagt wird, pass mal auf, denk nicht so viel über diese Seite nach, du kriegst von mir Geld, wenn du mehr in der Richtung denkst. Also wo noch schon gleich, sagen wir mal, der Forschungsprozess in die Richtung gelenkt wird, wo man sich was an geschäftlicher Ausbeutung erwartet, ob das dann aufgeht, manchmal kann es auch fehlinvestiert sein, ja, weil es hängt ja immer noch davon ab, der muss was rausfinden, ja, dass es auch brauchbar ist, ist eine andere Sache. Also ich wollte sagen, damit, man muss aufpassen, die Drittmittelforschung und das, was man heute hat, das radikalisiert das Prinzip, dass der Forscher möglichst ja, das an den Ecken rumforschen soll, wo schon eine geschäftliche Anwendung absehbar ist. Aber das hebt den Widerspruch nicht auf, er muss dann schon an seiner Disziplin und in seinem Kenntnisfeld arbeiten und dann stellt sich schon raus, was da rauskommt und ob das ist. Das ist der eine Punkt. Der andere, nochmal zum Wissen, also ich wollte eigentlich schon sagen, dass mit meinem Auftakt ganz am Anfang die Festlegung des Wissens, das ist nicht einfach eine Definition vom Schröder, sondern der sagt, der gibt Auskunft darüber, wofür ist Wissen hierzulande da, ja? Den Standort voranzubringen. Und dem entnehme ich, das macht er ja auch praktisch, so ist es ja auch eingerichtet, eine Definition, wofür ist Wissen hier nicht da. Und da würde ich schon Wert legen. Es ist nicht so, dass er sagt, man kann hier frei denken und dann fängt erst und dann muss man dran zerren, dass die Wissenschaftler jetzt nützlich werden. Sondern er sagt von vornherein, das ganze System von Wissenschaft und Ausbildung bei uns ist geplant und hat zu dienen, dem Fortschritt des Standorts und der Nation. Und als solches ist es vorgesehen. Dass dann ein Wissenschaftler, machen wir es mal so noch bei den Geisteswissenschaftlern, vielleicht das noch. Auch da ist die Vorgabe, weil an sowas haben Sie ja vielleicht eher noch gedacht. Ich habe es jetzt immer an den Naturwissenschaftlern gesagt. Bei den Geisteswissenschaften ist auch die Vorgabe an die Geisteswissenschaftler. Ihr sollt quasi so wie die Naturwissenschaftler nützliches Wissen über Gesellschaft, Staat, Kultur und so weiter liefern. Im Unterschied zu den Naturwissenschaften führt dieser Vorgabe und dem nachzukommen dazu, dass die Wissenschaft alle gesellschaftlichen Einrichtungen als nützlich betrachtet. Also da sie sagt, ja, der Staat ist nützlich, das Geld braucht man zum Tauschen und die Börse kann man wunderbar berechnen, dass man damit Geschäfte macht und so weiter. Das führt dazu, ich behaupte es jetzt mal, zu einer ideologischen Betrachtung der Gesellschaft als nützliche Einrichtungen für die. Natürlich kann ein Wissenschaftler auch sagen, naja, das Ausbildungswesen, was ich jetzt hier gemacht habe, das Ausbildungswesen, das ist nicht die natürliche Unterscheidung unterschiedlicher Begabungen und sortiert nur, wie die Leute schon beisammen sind auf die verschiedenen Positionen, sondern kann das auch kritisieren. Natürlich kann auch ein Gesellschaftswissenschaftler seinen Kopf verwenden und sagen, naja, es ist aber ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft, wenn von mir aus jeder Fortschritt in der Beherrschung der Natur nur ein Fortschritt ist in der Konkurrenz der Standorte oder sowas. Ja, kann er ja sagen, nur die meisten machen es nicht. Und wenn Sie sich die Gesellschaftswissenschaften anschauen, dann sehen Sie, genau wie in den Naturwissenschaften, dass sie eingerichtet sind und auch die Ergebnisse, die sie liefern, solche sind, die einerseits Mittel bereitstellen für den Fortschritt des Kapitals, der Geschäftemacherei und andererseits einen ganzen Pool Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlicher Legitimationen dieser Gesellschaft als der beste aller Welten, nützlich eingerichtet und so weiter. So würde ich das sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was geholfen hat oder.
Ich glaube, es ist hier.
Gut, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Sie wollten jetzt noch was sagen, dann können wir hin. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, da Ihnen zu folgen, weil Sie versuchen jetzt noch die Programmatik, mit der wir angefangen haben, irgendwie zu beziehen oder abzuleiten oder zu begründen aus irgendeiner geistigen, ja was denn eigentlich, Fehlhaltung oder sowas. Das war doch das was dahinter. Ja, aber man muss doch, also der ganze Vortrag ging einfach davon aus, das ist das Programm, das wird ausgesagt, was hat die Wissenschaft bei uns zu leisten. Da muss ich nicht mehr fragen, woraus begründet sich das, sondern das ist das Programm, das praktische Programm, dafür haben sie Geld und auch die rechtliche Befugnis und gestalten alles Mögliche an den Hochschulen um für dieses Programm und dann verfolge ich, wie in dem Programm die Wissenschaft vorgesehen ist. Und da brauche ich mich nicht mehr zu fragen, wie kommt dieses Programm irgendwie wissenschaftlich begründet zustande. Das finde ich eine falsche Frage. Aber lassen wir es mal dabei und es gab jetzt noch da zwei Meldungen. Erst die. Darf ich da noch kurz, ich sage noch kurz einen Satz. Ich glaube, ist einfach ein falscher Maßstab, einen, der meint oder der das, ein Elite-Prädikatsexamen hat oder sowas, den Anspruch zu erheben, er müsste ein besonders ausgezeichneter Experte in irgendwas sein. Also das ist, ich weiß auch gar nicht, das würde ich auch da diesen Maßstab gar nicht anlegen, sondern wer Elite ist derjenige, der hat sich in der Konkurrenz durchgesetzt. Und ob der nachher was weiß, ist eine ganz andere Sache. Also das ist, Elite ist ja auch schon der an der Elite-Hochschule war. Also das, aber ich...
Vortrag zwei Ungenauigkeiten festgestellt habe. Und die führen eventuell dazu, dass man sich hier im Publikum falsche Freunde macht. Ich beginne mit dem Zitat von einem Kommilitonen, der ungefähr gesagt hat, er bedauert es auch sehr, dass die Wissenschaft, weil er kenne es sehr wichtig, dass die Wissenschaft hier unabhängig war. Das war überhaupt nicht in dem Vortrag, denke ich mal, absichtlich, dass es sagen, dass die Wissenschaft hier Unabhängigkeit bewahren wollte, aber es kamen Zitate, die einfach mal zum Beispiel angefangen haben mit, die Wissenschaft und das Kapital erschaffen. Wenn man mit so einem Zitat anfängt, wird es aber nicht kritisiert und dagegen stellt, wie existiert bei uns die Freiheit der Wissenschaft, wie sind wir in den Ausflüchten nachher immer erstmal. Dann legt dann natürlich jemand nahe, ja klar, wenn eine Wissenschaft plötzlich den Kapitalinteressen unterworfen wird, das ist blöd, dann ist doch Freiheit der Wissenschaft das Beste. Das war nicht beabsichtigt, das handelt man sich aber eventuell ein, wenn man vorher diese Darstellung nicht macht. Freiheit der Wissenschaft, wie sieht sie aus und wie sieht sie dann in den Naturwissenschaften aus und im Geist von Wissenschaften. Deswegen war der zweite Mangel, dass da am Anfang weder in den Zitaten noch in diesem Papier überhaupt unterschieden wurde, wie sich diese Effektivierung in diesen zwei Bereichen unterschiedlich bemerkbar macht. Da war einfach nur am Anfang gesagt, Wissenschaft ist überhaupt Standortvorteil, schafft Wachstum. Kaum legt man diese Latte an die Geisteswissenschaften an, muss man es wieder regeln. Und dann wird aber dann stellt sich die Frage, warum wird denn auch in den Geisteswissenschaften dieses ganze Studium effektiviert? Doch sicherlich, damit das Wachstum gefördert wird. Die Ausführungen kamen ja nachher auch. Aber vielleicht würde man sich die ganzen Rechtfertigungen sparen können, wenn man vorher diese zwei Darstellungen genauer durchführt, was nachher.
Also, ich sage noch was zu dem ersten, dieses Mobilisierung einer Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft. Das war mehr so eine Erinnerung an meine Jugendzeit. Also, weil das war halt mal ein Slogan und da musste man, der musste sich auch reimen. Deswegen, also heute wird man es ja auch nicht mehr so sagen, aber ich halte ihn übrigens für richtig. Also, das war die Kritik, die wollte ich schon vermitteln, ist heutigen Tags ausgestorben, war halt vor 30 Jahren ein Slogan, nämlich zu sagen, wir kritisieren eine Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft, da ist nichts kritikabel an dem Spruch. Ist ja halt ein bisschen holzschnittsartig, war ja auch so mehr ein Slogan. Aber das lassen wir es einfach so stehen und wie gesagt, das kann man ja auch sich in Ruhe nochmal dann demnächst, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man ja dann auch nach Hause tragen und sich durch den Kopf gehen lassen, dann kann man es eh nochmal nachlesen. Also, gibt es noch andere Punkte oder wahrscheinlich wird uns der Saft eh gleich abgedreht hier, oder? Sollen wir zum Schluss kommen? Okay, also wir müssen zum Schluss kommen, dann lassen wir es dabei und in der nächsten Ausgabe des Gegenstandpunkts gibt es da eh was dazu. Okay.